Aufmerksamkeit.
No, es Bücher und Schnitzelbracker. Wem Hermann da grad? Johann Strauss Sohn oder doch den Herrn Papa? Kennt man schon wissen? Müsst man vielleicht sogar. Also? Gepflegte Halbbildung im Dreivierteltakt. Deshalb gibt's die Big Show von Sportradio 360. Herrlich. Und für noch gepflegteres Name-Dropping?
Hallo, servus zusammen. Hier ist der Hansi Müller.
Hallo, hier ist die Maria Höfel-Riesch.
Hallo, hier ist Roger Fedor.
Hier ist Joachim Lambi.
Die Big Show. Jetzt. Und es war übrigens der Jüngere.
Herrschaften, Big Show 729, Sportradio 360. Unser heutiges Programm. Ich bin fertig, immer noch fertig. I went through all motions, oder ich glaube, die Amerikaner sagen, I went through the motions, womit alle gemeint sind. An diesem Sonntag, mir war schon klar, dass die Amerikaner sich nicht einfach hinlegen und den Ryder Cup dann 20 zu 8 verschenken. Aber dass es dann so spannend wird, das hat mich echt mitgenommen. Aber ich habe mich sehr europäisch gefühlt und hätte fast zu einem extra Almdudler gegriffen. Das ist dann unser drittes Thema. Aber wir beginnen mit Fußball, mit Martin Konrad und mit Toni Tomic. Zwei Teile, sehr viel Champions League, ein ganz kleines bisschen dann auch Vorschau. Europa League, Martin wird heute Abend den glor- und ruhmreichen SK Buntigammer Sturm Graz gegen die Glasgow Rangers begleiten. Ein kleines Thema, aber zwei Fußballteile mit Martin und mit Toni. Und danach Gregor Biernat, der gemeinsam mit Jonas das europäische Team über die Ziellinie geschoben hat, jedenfalls es ging dann doch. Und ja, Gregor hat das gleich mitgenommen wie mich, aber er durfte es ja kommentieren, er musste es kommentieren, er konnte nicht einfach den Kanal wechseln, so wie ich es gemacht habe. Weiter geht es mit dem Motorsport. Mit Eddie Mielke, der schon in Hockenheim ist zum DTM-Finale, und mit Stefan der Voice Heinrich. Danach der Formel-1-Teil mit Stefan Ehlen und The Voice. Wir schließen an mit Heiko Olderb mal wieder. Also apropos Enthusiasmus. Die NHL-Saison steht kurz vor der Tür. Heiko hat einen deutschen Headcoach, was eine absolute Ausnahme ist, einen europäischen Headcoach zusammen mit Marco Sturm in Boston, hat den besucht. Auch darüber sprechen wir. Danach MLB. Die Playoffs sind losgegangen. Tom Heberlein und Matthias Ondraček mit den ersten Eindrücken. Wohlgemerkt nach dem ersten Spieltag. Da war noch nicht klar, dass die Yankees und Red Sox ein drittes Spiel brauchen. Da war noch nicht klar, dass die Dodgers schon weiter sind in die NLDS eingezogen sind und so weiter und so fort. Ja, und hinten raus dann ein Leckerli, denn Stefan Hempel war so nett, mir ein Interview mit Justin Engel zu vermitteln. Und das habe ich natürlich gern genommen. Justin Engel ist jetzt schon Top 200, ist gestern 18 Jahre alt geworden und the only way is up. Stefan war dabei beim Interview, also hört euch das an. Ja, und so schauen wir aus, bitte, in der Big Show 729 von Sportradio 360. Ich stehe hier in der Kälte in der Steiermark. Ich erwarte minütlich Schneefall, aber ja, da hört sich der Podcast natürlich noch umso leichter. Herrschaften, es ist also die Big Show 729. Wir legen los an einem Champions League Donnerstag, wo keine Champions League gespielt wird. Denn heute steht die Europa League an. Unter anderem in Graz und vielleicht gelingt es Martin Konrad ja noch, mich reinzuschleusen zu Sturm Graz gegen die Glasgow Rangers. Wenn nicht, ist es trotzdem eine, was heißt, wenn, ist es immer eine Freude. Martin, guten Morgen.
Guten Morgen. Kauft dir einfach ein blaues T-Shirt und im Away-Sektor wirst du sicher vielleicht noch einen Platz finden bei 1300 Schotten.
Das wäre was, ja, ein Away-T-Shirt, herrlich. Und überall zu Hause, nirgendwo away, ist Toni Tomic. Am Sonntag haben wir ihn noch gesehen, gemeinsam mit René Adler bei Newcastle gegen Arsenal. Und jetzt wollen wir natürlich auch ein bisschen über das sprechen und über die Champions League. Servus, Toni.
Servus, grüß euch.
Toni, lass uns gleich bei dir beginnen, mit dem Dienstag vielleicht, wo Liverpool in Istanbul gegen Galatasaray gespielt hat und 1-0 verloren hat. Und ich bin mittlerweile, und ich habe das Spiel mit meinem Sohn gemeinsam angeschaut, wir sind mittlerweile beide schon so weit, dass wir Florian Wirtz alles Gute wünschen, weil uns der Kerl schon ein kleines bisschen leid tut. Er müht sich redlich und ich möchte die Niederlage keineswegs an Florian Wirtz festmachen. Aber wie liest du Liverpool im Moment und wie liest du die Position von Florian Wirtz bei Liverpool im Moment?
Ja, ich werde ja relativ regelmäßig über den Status quo von Liverpool gefragt und muss tatsächlich sagen, dass man kann es mit zwei verschiedenen Brillen sehen. Klar verstehe ich natürlich, dass die Medien natürlich sofort die kritische Brille aufsetzen. Ich würde jetzt mal mit der positiven anfangen, wer Tabellenführer in der Premier League ist und 450 Millionen Euro ausgegeben hat im Sommer. Der hat jetzt nicht ganz große Probleme. Natürlich, wenn man jetzt die Ergebnisse hernimmt und man sagt, man hat zweimal verloren hintereinander. Ich finde, gegen Crystal Palace, gegen ein Crystal Palace eines ausgezeichneten österreichischen Trainers, der seit 18 Spielen ungeschlagen ist, kann man durchaus verlieren. Am Ende wäre es wahrscheinlich auch ein 1-1 verdient gewesen, aber ist auch gut so, dass sie es verloren haben, weil es viele Dinge aufgedeckt hat, die ja schon überschleichend über Wochen sich abgezeichnet haben bei Liverpool. Enorme Defensivschwächen, die man so nicht kennt. Man hat prinzipiell oder grundlegend die Hälfte der Viererkette ausgetauscht. Heißt also auf Außen zwei komplett neue Spieler drin. Gut, wenn man jetzt Bradley dazu nimmt, ist er nicht ganz neu, aber davor hat ja Trent Alexander-Arnold gespielt, dann musst du natürlich sagen, dass die Form von Ibu Konate überhaupt nicht dementsprechend ist, wie sie im Champions-Jahr war. Man munkelt ja schon, dass er seinen Vertrag auslaufen lässt und zu Real Madrid wechselt im kommenden Sommer. Dann hast du natürlich vorne komplett neue Gesichter, neue Namen und neue Abläufe. Dadurch musst du sozusagen Positionen finden aus einem eingespielten Ensemble, das über die komplette vergangene Saison richtig guten Fußball gespielt hat, musst du jetzt einfach neue Automatismen entwickeln. Und dafür finde ich, also spielerisch sind sie natürlich nicht überzeugend, da gebe ich den Kritikern vollkommen recht, aber auf der anderen Seite ist es so, dass sie trotzdem Tabellenführer sind und sie jetzt auch nur einmal verloren haben. Klar haben sie jetzt nochmal gegen Galatasaray verloren. Ich würde es jetzt nicht so kritisch sehen, was die Position Wirtz angeht, muss man dem Jungen einfach Zeit geben. Wir sind ja alle so kritisch und sagen, wann zündet er und jetzt hat er irgendwie null Tore und null Assists, was ist da los? Man muss verstehen, dass nicht nur er neu in diesem Gebilde ist, sondern auch viele andere und dass er besonders auf einer sehr neuralgischen Position, auf der Zehnerposition natürlich ganz besonders beobachtet wird, aber natürlich auch extrem enge Räume hat. Ich glaube nicht, dass Florian Wirtz nicht überzeugt hat, was seine Spielweise angeht. Aber er klickt halt einfach noch nicht in diesem gesamten Automatismus. Das tut aber Mo Salah auch nicht. Aber keiner redet über Salah, welchen Output er bislang hat. Weil sein X-Goals-Wert, seine Torschüsse, seine Tore sind im Gegensatz zur vergangenen Saison auch zurückgegangen. Auch die von Cody Gakpo im Übrigen. Insofern würde ich einfach mal, und das tun die Leute in Liverpool echt richtig gut, weil sie wissen natürlich, welche Qualität sie eingekauft haben. Sie geben den jungen Spielern und den neuen Spielern wirklich Zeit, dass du sie als Spieler mit 125 Millionen bei den Medien nicht bekommst, ist klar. Dass dann halt auch ein Jamie Carragher dann sehr laut wird, wenn Liverpool verliert, wie am Dienstag ist auch klar, aber ich finde, es ist so einfach, es einfach an der Position Wirtz auszumachen, denn ich könnte den Stat dagegen halten, der alles tötet. Wirtz ist derjenige, der in der Premier League die meisten Torchancen vorbereitet hat. Also insofern ist es nur für mich eine Frage der Zeit, bis er dann auch die Tore und die Assists bekommt.
Und Martin, ist es nicht das Grandiose an diesem neuen Champions League Format, das wir jetzt im zweiten Jahr haben, dass Zeit kein Thema ist? Du kannst, wie PSG im letzten Jahr gezeigt hat, lange so ein bisschen vor dich hin lavieren. Aber wenn du zum richtigen Zeitpunkt dann da bist, und das war das Spiel in Stuttgart für PSG, Liverpool hat vorne weggespielt, war die überragende Mannschaft, ist dann eben gegen PSG ausgeschieden. Ist das das positive Hauptmerkmal der neuen Champions League Konstellation? Oder siehst du noch was anderes, was dir gut gefällt, Martin?
Man quasi von Anfang an funktionieren muss. Das ist sicherlich mit ein Grund, dass die Ligaphase sehr schnell akzeptiert wird. Wobei ich sagen muss, bei Paris war es letztes Jahr eigentlich dann schon wichtig, im Dezember in Salzburg zu gewinnen. Denn das war Spieltag 5 oder 6 und da mussten sie gewinnen, weil sie bis dorthin, glaube ich, nur 4 oder 5 Punkte hatten. Und dann war es eben so, dass sie mit dem Sieg in Salzburg und dann eben im Jänner nachgelegt haben, um dann auch in die Zwischenrunde zu kommen. Für Liverpool und insgesamt trotzdem genau ist es so, dass man natürlich Zeit gibt's dann, wenn trotzdem auch die Ergebnisse passen. Und ich finde, der Toni hat ja vieles zusammengefasst. Es wurde zwar nicht immer gut gespielt bei Liverpool etwa, aber man hat die Punkte gemacht und dann kann man natürlich auch einmal verlieren gegen Crystal Palace. Dann kann es vielleicht auch einmal unglücklich, was heißt unglücklich, dann kann man auch einmal vielleicht in der Champions League ein Spiel verlieren, aber jetzt kommt man dann durch die nächsten Aufgaben. Chelsea am Wochenende, Manchester United ist trotzdem immer ein Thema. Frankfurt dann wieder in der Champions League, am dritten Spieltag, bevor es dann wieder im Ligapokal gegen Crystal Palace geht. Das heißt, es ist einiges los, aber ich finde, bei Liverpool ist schon auch ein Thema und weil es der Toni gesagt hat und weil ich am Dienstag das Spiel ja auch mit einordnen durfte, mit Jana geführt durfte und Didi Hamann, der einerseits ja Liverpool wirklich sehr verehrt, andererseits enorm kritisch ist, weil er sagt, er findet, dass einfach der Umbruch enorm war im Sinne von so viele neue Spieler, es sind aber auch noch sehr viele alte da und er findet auch, dass der Salah eigentlich dadurch auch ein wenig mehr hängt. Also es ist ein kleiner Umbruch und der braucht wahrscheinlich Zeit. Die Frage ist nur, wie geduldig ist man wirklich? Denn die Erwartungshaltung ist ja trotzdem gegeben, dass man den Titel verteidigt in der Premier League und dass man vielleicht auch wieder mal den Henkelpott haben kann. Also spannende Voraussetzungen und auch spannend natürlich für einen jungen deutschen Nationalspieler, dass er sein Nervenkostüm behält, aber die Fähigkeiten hat er. Andererseits auf der Insel spielen ist halt auch vielleicht anders als in der deutschen Bundesliga.
Ich darf zu diesem Spiel noch anmerken, Toni, wir kommen gleich zu Newcastle und vielleicht auch zu dem Spiel am Sonntag, das du ja mit René Adler kommentiert hast. Aber darf ich das sagen, dass es mich massiv irritiert, dass Liverpool, und das ist jetzt nur Pass pro Toto, weil es anderen Teams ja gleich geht, aber Liverpool spielt in grün. Das geht nicht. Sorry, das ist was ist das?
Wenn du farbenblind bist, dann ist grün wie rot. Also du musst einfach kreativ sein.
Ja, aber es ist ja wirklich so. Ich meine, es geht ja nicht so in so einem Traditionsverein, obwohl ich dieses Wort jetzt nicht so gern mag. Aber ich meine, Sturm, das muss man dem glorreichen SK Bundegammer Sturm Graz zugute halten. Vielleicht hat es ab und zu einen kleinen Ausrutscher gegeben, aber entweder spielen sie in Schwarz oder in Weiß. Vielleicht ein bisschen grün dabei manchmal.
Ja, auch blau auch manchmal, die Auswärt, die dritte Dress. Also man muss, ja, okay, ist bei jedem Team ist die dritte Farbe der Garnitur, sorry, dass ich da unterbreche, eigentlich immer in einem komplett anderen Abton. Hängt ja auch mit den Anforderungen zusammen, dass es Gegner gibt und die Schiedsrichter müssen auch noch ein Trikot haben. Es ist nicht so einfach. Und wir wollen auch nicht, dass grün gegen blau spielt, weil das ist dann doch auch sehr schwierig zu unterscheiden, manchmal vor allem auch für die Schiedsrichter.
Aber überrascht dich, dass sie jetzt irgendwie in grün spielen, weil du sie noch nie in grün spielen sehen hast, weil grün ist ja eigentlich eine Vereinsfarbe von denen. Also die ist ja mit dem Wappen drin und es gab ja durchaus schon Saisons, in denen sie in grün gespielt haben. Mal weiß, ja, grün, Titico.
Also mir hat das dort irgendwie, hat's mich gerissen am Mittag. Das ist Liverpool in grün, aber das ist, wenn Rapid auswärts in rot spielt, das ist ja, ich sage ja, es geht ja durch alle Mannschaften. Also, da bin ich vielleicht auch gerade ein bisschen farbenblind oder würd's gern sein. Newcastle, Toni, am Wochenende ging Arsenal spät verloren, aber Nick Woltemade, vorhin habe ich, glaube ich, Tim Woltemade gesagt, Nick Woltemade wohlgemerkt, hat das 1-0 gemacht. Jetzt haben sie 4-0 gewonnen bei Saint-Gilloise. Wie gut ist dieses Team? Wie gut passt Nick Woltemade da rein? Wie gut hat er sich akklimatisiert?
Ja, ich hatte ja die Ehre, ihn zu besuchen direkt, als er von der deutschen Nationalmannschaft zurückkam. Also prinzipiell, als er direkt in Newcastle gelandet ist. Also er war mal kurz vor dem ersten, vor dem ersten International Break, war er ja 3 Tage in Newcastle, dann direkt danach vor seinem ersten Heimspiel. Also an dem Donnerstag vor dem ersten Heimspiel. Und er hat mir da schon gesagt, dass er sich wirklich sehr, sehr wohl fühlt, obwohl er so kurz da war, dass die Leute extrem nett sind. Also nicht nur die Leute im Verein, sondern auch wirklich die Leute in Newcastle. Wenn er mal rausgeht, erlebt er einfach nur, wie gut die Vibes sind und wie besonders die Leute sind. Und im Verein selbst auch, dass ihn der Trainer auch sozusagen nicht nur super willkommen heißen hat, sondern willkommen geheißen hat, sondern auch mit ihm echt was vorhat. Also er hat ihm erklärt, ne, dass es etwas ein länger angesetztes Projekt ist. Auch er hat einen 6-Jahres-Vertrag unterschrieben. Die haben ja jetzt mit Wissa nochmal einen zusätzlichen Stürmer geholt, dass er sich keine Gedanken machen braucht, dass die Leute jetzt irgendwie ihn als direkten 1-zu-1-Ersatz zu Isak sehen. Den sieht er in ihm nicht. Er möchte den anderen Profilstürmer, den er jetzt bekommen hat, ausspielen. Das geht auch dahin, dass sie auch natürlich andere Angriffsstrategien entwickeln, weil früher war natürlich alles zugespitzt oder zugeschnitten im Offensivspiel auf Isak, Ball raus auf den Flügel und dann rein den Ball in den Strafraum. Und das soll jetzt mit ihm auch anders werden, weil er natürlich auch ein ganz anderer Spieler ist. Und das hilft natürlich enorm, wenn du gleich in deinem ersten Heimspiel dann triffst, zum 1-0 Siegtreffer gegen Arsenal getroffen, jetzt gestern die Hacke hingehalten. Also ich würde sagen, er hat so einen kleinen Lauf. Jetzt beflügelt natürlich durch das neue Umfeld. Newcastle ist, der Tabellenplatz lügt natürlich, aber die haben schon gegen Liverpool und gegen Arsenal gespielt, beide Heimspiele sehr knapp verloren und vor allem auch in der Nachspielzeit verloren, hätte natürlich auch punktetechnisch anders aussehen können. Ich glaube, wenn du das Spiel am Sonntag gesehen hast, dann weißt du natürlich auch, dass es hätte in andere Richtungen gehen können, wenn er den Elfmeter für Newcastle pfeift beim Stande von 1-1. Gewinnen sie es vielleicht sogar noch. Generell ist ja die Mannschaft so en gros zusammengeblieben. Sie haben jetzt 3-4 neue geholt. Heißt also, so ein bisschen angepasst. Und mit Newcastle ist trotzdem die nächsten Jahre zu rechnen. Ob es jetzt dann fürs wirklich ganz obere Regal reicht, für Liverpool oder für Arsenal oder für Manchester City, bezweifle ich, weil ich glaube, der Mannschaft fehlt dann letztendlich diese Konstanz. Ist jetzt auch das zweite Mal, dass sie dann die Doppelbelastung haben. Aus dem ersten Jahr Doppelbelastung vor 2 Jahren mit der Champions League haben sie ihre Lehren gezogen, da haben sie es nicht gut gemacht, da hat er wenig rotiert, jetzt hat er natürlich auch einen breiteren Kader. Also ich glaube, Nick Woltemade ist wirklich da ganz gut aufgehoben, weil auch Newcastle generell nicht ein Verein ist, mit dem man jetzt oder auf den man mit der ganz großen Lupe schaut, wie zum Beispiel Manchester United oder Liverpool oder andere große Vereine jetzt in England.
Okay. Noch schnell zum Dienstag ein Wort, bevor wir eine Pause machen. Martin, du hast mit Didi Hamann einen Liverpool-Ex-Spieler und Versteher und Fan an deiner Seite gehabt, aber Jan-Arge Fjørtoft schaut natürlich auch immer besonders liebevoll nach Frankfurt. Und die Frankfurter sind in einer Art und Weise kolossal untergegangen bei Atletico Madrid. Wie es vielleicht damit zu erklären ist, dass diese Mannschaft einfach noch jung ist, die Frankfurter, dass sie natürlich auch gute Leute abgegeben haben. Aber wie hast du das Match gesehen? Ich habe es leider nicht die Analyse von dir und von Jan-Arge sehen können, weil ich da noch in Deutschland war. Aber wie ist das ein einmaliger Ausrutscher? Die Frankfurter haben ja auch gegen Gladbach 4 Tore bekommen, allerdings 6 geschossen. Wie habt ihr dieses Spiel eingeordnet?
Ja, also das ist schon ein Thema, die Defensive bei Frankfurt. Ich glaube, in 8 Pflichtspielen jetzt zwar an die 30 Tore erzielt, aber eben auch fast 20 bekommen. Also oder sogar über 20 bekommen. Wir brauchen überhaupt nicht diskutieren. Das ist Spektakel einerseits, aber ich kann mir vorstellen, für Dino Topmöller dann nur bedingt lustig, denn wenn eben auch gegen Gladbach oder einfach die Gegentore fallen, die unnötig sind und sich das gegen Atletico auf einem anderen Niveau zwar fortsetzt, aber das zeigt natürlich, dass diese Mannschaft bei weitem nicht stabil ist. Da waren haarsträubende auch Stellungsfehler, auch von Koch etwa, also von Spielern, denen man, oder die eigentlich wahrscheinlich in solchen Spielen auch vorangehen müssten, dann ist es natürlich ein Thema und es wird nicht einfacher werden. Am Wochenende die Bayern haben auch einen Lauf, würde ich sagen. Das heißt, ja, die Mannschaft ist gut, aber ist wahrscheinlich eine Mannschaft, die auch bei dieser Auslosung, die sie in der Ligaphase haben, wird sie für Frankfurt ganz, ganz schwierig, unter die Top 24 zu kommen. Ich persönlich bezweifle es. Und in der Bundesliga natürlich eine Mannschaft, die die Möglichkeit hat, wieder um Europacup-Plätze mitzuspielen. Aber für den ganz großen Wurf, glaube ich, da ist einfach auch noch, wie du schon gesagt hast, noch viel Luft nach oben, vor allem defensiv.
Ja. Gleich apropos Bayern, dazu kommen wir gleich. Wir machen eine kurze Pause mit Toni Tomic und mit Martin Konrad in der Big Show 729.
Hallo, hier ist Hagen Stamm und ihr hört Sportradio 360.
Herrschaften, es ist die Big Show 729. Martin Konrad und Toni Tomic sind in der Leitung. Und Martin, du sprichst die Bayern an. Jetzt bin ich ja kein Sympathisant, aber ganz ehrlich, mir macht Spaß, den Bayern zuzuschauen. Und ich glaube, was man so gesehen hat, auch bei diesem 5:1 am Dienstag auf Zypern, irgendwie, mein Eindruck ist, auch den Bayern-Spielern macht es im Moment Spaß, Fußball zu spielen. Do you agree, Martin?
Ja, würde ich sagen, dass es Spaß macht. Ich meine, es macht ja immer Spaß, wenn man gewinnt. Dann ist es für alle schön. Es ist auch schön zu sehen, wie trotz 2-3 prominenter Ausfälle die Truppe funktioniert. Und diese Gier, ein Tor und noch ein Tor zu erzielen, das spürt man ja auch und das könnte man auch statistisch dann auch belegen, indem man sagt, gegen Chelsea, um jetzt nur bei der Champions League bei den Bayern zu bleiben, ist die Truppe um 10 Kilometer mehr gelaufen als der Gegner und auch in Limassol gegen Paphos um 8 Kilometer mehr als der Gegner. Da sieht man eben schon, die wollen nicht aufhören. Und wenn sie konditionell gut bestückt sind, dann wird das auch egal sein, weil es einfach Spaß macht. Ja, aber das ist schon sehr erfrischend, wie Bayern spielt. Und ich glaube, dass das, also in Deutschland ist das ohnehin Einbahnstraße. Es geht eher darum, wie wird sich das auswirken im Laufe der Saison in der Champions League, weil wir alle wissen, die entscheidenden Monate sind dann, wenn wir davon ausgehen, dass die Bayern auch gleich direkt ins Achtelfinale kommen, März, April und Mai. Und daran wird man ja meistens bei den absoluten Top-Teams gemessen, wenn es dann im Frühjahr darauf ankommt, ganz oben zu stehen oder eben nicht ganz oben.
Toni, Harry Kane, also ganz ehrlich, ich habe den fußballerisch unterschätzt einfach. Ja, ich habe natürlich gesehen, wie viele Tore der bei Tottenham geschossen hat über die Jahre und mir war auch klar, dass Tottenham zwar ein gutes Team ist, aber kein Top-Top-Top-Team. Aber diese Regelmäßigkeit und okay, die Elfer möchte ich nicht mit reinzählen, weil das ist Gerd Müller gegenüber unfair, der nie Elfmeter geschossen hat. Aber hast du das komplett so erwartet, Toni, dass Harry Kane bei den Bayern jetzt nicht nur national, wenn es gegen Hoffenheim geht, sondern eben auch international, dann so einschlägt? Das ist schon also unfassbar eigentlich. Wie hat Conny Leimer gesagt, er hat mehr Tore, als ich spiele.
Ist wahrscheinlich doof, wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, ja, ich habe vor...
Ja, dann stell dich hin und sag ja, du wusstest,
dass Harry Kane... Vor 30 Jahren wurde ich in dem ganzen Lewandowski-Hype in Deutschland als Premier League-Experte in eine Sendung eingeladen, wo ich extremen Gegenwind bekommen habe, als ich gesagt habe, für mich ist Harry Kane der bessere Stürmer, der effektivere Stürmer als Lewandowski. Damals ist er, glaube ich, sogar frisch Weltfußballer geworden nach diesem grandiosen Jahr 2020 im Club. Man darf natürlich nicht vergessen, was du gerade eben gesagt hast. Ne? Also Harry Kane hat in der stärksten Liga der Welt gespielt, ist dort zweitbester Torschütze hinter Alan Shearer. Wenn er vermutlich dort geblieben wäre, würde er den Rekord auch dort brechen. Hat in einer guten Mannschaft, also nicht in einer sehr, sehr guten Mannschaft, sondern in einer guten Mannschaft so viele Tore erzielt und ist mit dieser guten Mannschaft 2019 ins Champions League-Finale gekommen. Gewinnen sie das Champions League-Finale, wird er vermutlich Weltfußballer. Gewinnt England das Europameisterschaftsfinale 2021, hing dann auch an einem Elfmeter, wird er wahrscheinlich auch wieder Weltfußballer. So ist es dann jetzt zwischenzeitlich Lewandowski geworden. Er kann dann mit dem Titel natürlich mehr punkten als Harry Kane. Aber auf die Frage zurück, das zu erwarten, wenn er in die Bundesliga kommt, so ein Kaliber so zünden wird, war es mir klar, zumal ja auch, also wir reden ja darüber, dass die Bayern ja schon seit Jahren die Liga dominieren und egal welcher Neuner da spielt, also man muss ja einfach nur zurückgehen noch vor.
Rheuma-Kai, ich gehe gerne bis zu Rheuma-Kai zurück.
Ob jetzt Mandzukic war, ob jetzt Gomez war, egal wer auf dieser Position gespielt hat, die haben alle getroffen. Ob sie jetzt Torschützenkönig geworden sind in Europa, sei mal dahingestellt. Aber Harry Kane ist einfach einer, der jetzt auch nochmal sein Spiel perfektioniert hat, dadurch, dass er halt einfach viel defensiv arbeitet, dass er sich halt einfach auch fallen lässt. Und der Typ weiß einfach, wo das Tor steht. Der hat 10 Tore in der Bundesliga erzielt mit 17 Torschüssen. Das ist nicht einmal jeder zweite Torschuss ist drin. Also worüber reden wir, ne? Also das ist allerhöchste Klasse. Und insofern, ja, glaube ich, der Rekord von Lewandowski von 41 Toren ist machbar. Fällt. Ansage.
Okay. Ja, vielleicht schon zu Weihnachten, ne? Also, ja, oder so.
Ja, wenn es so weitergeht, vielleicht schon zu Weihnachten.
Na, aber so, ich finde, der Toni hat den entscheidenden Satz gesagt. Er hat in der Premier League bei einer Mannschaft, die sehr selten um die Meisterschaft gespielt hat, sondern eigentlich nur um die Champions League Plätze, über 200 Treffer erzielt und damit ist eigentlich alles gesagt, wenn man jetzt schon meint, dass eben die Premier League zu Recht über die deutsche Bundesliga zu stellen ist, wo es vielleicht einfacher ist, Tore zu erzielen. Also nur, ich sage es ja nur unter Anführungszeichen. Ich finde, das ist eigentlich der Wert, der, finde ich, für sich spricht, ganz unabhängig von allen anderen sensationellen Fakten, die wir schon gehört haben.
Okay. Dann lasst uns die Champions League für einen Moment abhaken. Martin, du wirst heute Abend bei Sturm Graz in Liebenau sein. Du wirst mir bitte gleich auch erklären können, warum Bodø Glimt vor 8000 Zuschauern in der Champions League spielen darf. Sturm, das letztes Jahr aber nicht durfte. Aber Sturm spielt heute gegen die Glasgow Rangers. Es sind drei österreichische Vereine am Start. Die Salzburger spielen, glaube ich, in Lyon. Rapid spielt in Posen und Sturm eben zu Hause gegen die Rangers. Ich bin nicht überzeugt von Sturm Graz in diesem Jahr. Ein glückliches Eigentor in der 95. Minute gegen Hartberg und irgendwie sind sie in der Tabelle halt trotzdem vorne mit dabei. Soll ich mich um eine Restkarte bemühen, Martin, oder schaue ich mir lieber bei Sky heute 21 Uhr an?
Beide Entscheidungen wären richtig. Auf Sky bist du sowieso immer gut informiert und bei Sturm freut sich über jeden Euro, den du spendierst deinem Lieblingsclub. Warst übrigens vor einem Jahr auch sehr kritisch. Am Ende ist Sturm Meister geworden und hätte beinahe die Champions League zum zweiten Mal in Folge geschafft. Beinahe und dann 5-2.
Beinahe, ja, genau, 0, beinahe.
0-5 in Bodø. Apropos Bodø, ja, die waren auch sehr gut am Dienstag gegen Tottenham. Die verschießen zum zweiten Mal im zweiten Spiel einen Strafstoß und machen trotzdem jeweils einen Punkt. Ist schon eine interessante Mannschaft. Infrastrukturmäßig tappst du in die Falle, in die die meisten Menschen tappen. Es geht nicht um die Kapazitäten, auch nicht in der Premier League im Übrigen, weil Bournemouth hat auch nur ein kleines Stadion oder so weiter. Also es geht nicht um die Kapazität, es geht um die Zurverfügungstellung der Möglichkeiten im Stadionumfeld, also in dem Fall für die TV-Anstalten, mit anderen Worten, die gesamte Infrastruktur für die Medien. Wenn jetzt zum Beispiel Sturm, das weiß man ja vor Beginn der Saison nicht, in ein Achtel- oder Viertel- oder Halbfinale kommt, nur als Beispiel, und dann spielen sie gegen Real Madrid, dann kommen plötzlich 150 Journalisten mehr, auch TV-Stationen, und dann brauchst du auch einen großen Übertragungswagenplatz. Der ist nicht in dem Ausmaß wie zum Beispiel in Bodø oder für die Medien. Infrastruktur in Bodø haben sie einfach daneben die Schule und dann ist halt dort ein großes Medienzentrum. Das gibt's aber in Graz nicht. Keine Schule, nichts. So, und das dritte ist Hospitality. Du brauchst auch eine bestimmte Anzahl an Möglichkeiten unterschiedlicher Kategorien und Größen. Und das ist auch in Graz, sage ich einmal, noch Standard aus den 1990er Jahren, eben als dieses Stadion gebaut wurde. Insofern, das sind die Problemfelder, die sollen ja auch behoben werden. Für die Europa League reicht es gerade noch, weil da die Kriterien etwas unter den Champions League-Kriterien sind. Und um das abzuschließen, deswegen gibt es knapp 20 Millionen Euro Startgeld in der Champions League und eben nur 3 oder 4 Millionen in der Europa League. Aber da muss man eben auch diese Bedingungen erfüllen. Und wenn das nicht der Fall ist, muss man eben woanders hingehen, wo man es erfüllen kann. Deshalb gibt es dann auch sehr, sehr, sehr viel Geld. Also das ist das. Und zum Spiel oder zu Sturm, ja, wie Liverpool auch auf der Findungsphase oder in der Findungsphase und trotzdem immer wieder viele Punkte gemacht. 5 Siege in der Meisterschaft, 2 Niederlagen. Gegen Midtjylland natürlich auch individuelle Fehler von Torhüter, von Christensen, Leihspieler von Fiorentina, der dänische Torhüter, der sich sehr viel vorgenommen hat in seiner Heimat. Das sollte heute nicht passieren, aber dafür wird Kitaschwili zurückkehren. Ganz wichtig, ich sage mal so, Unterschiedsspieler und deshalb ist die Chance größer gegen einen angeschlagenen Gegner. Die Rangers mit dem schlechtesten Saisonstart, glaube ich, in der Clubgeschichte, nur 8er in der schottischen Premiership. Und auch dort übrigens ein Umbruch, aber ein radikaler, ich glaube über 20 neue und auch ebenso viele abgegeben. Also ich würde mal sagen, will Sturm im Frühjahr in der K.O.-Phase sein, dann müssen heute 3 Punkte her.
Ja, bin hin und her gerissen. Ich werde jetzt gleich dann mal online gehen und schauen, ob es überhaupt noch Möglichkeiten gibt. Aber 21 Uhr, das ist in meinem Alter, es ist schon sehr, sehr spät. Schauen wir mal. Apropos 21 Uhr, die Stuttgarter, Toni. Ich sag's, wie es ist. Ich habe auf eine Stuttgart-Niederlage in Köln getippt in meinem internen Tippspiel und bin dann aber natürlich, einfach weil ich auch weiß, dass du und Götze ja doch eine gewisse Sympathie für den, habe mir gedacht, okay, damit kann ich leben. Wenn Tomic und Götz mit 3 Punkten aus Köln zufrieden sind, bin ich's auch. Heute fährt man nach Basel. Das hat ja fast, Toni, was, also Derby ist ein großes Wort, aber so weit ist Stuttgart von Basel nicht entfernt. Was ist da zu erwarten?
Ich bin ja schon von meinen Kölnern Freunden bombardiert worden vor diesem Spiel, die in völliger Europapokal-Euphorie natürlich schon geschrieben haben, sie würden die 3 Punkte schon verbuchen. Dann habe ich sie erstmal mit Ansage eingenordet, genau so ja. Muss es heißen. Mir war es jetzt nicht unbedingt klar, dass sie 3 Punkte dort holen, aber mir war es klar, dass sie ein gutes Spiel machen, weil war schon ein bisschen Dampf auf dem Kessel insgesamt. Mit dem Spiel gegen St. Pauli haben sie sich dann ein bisschen befreien können und also wenn sie dann dran sind, wenn sie es merken und wenn sie diesen Gegenwind spüren, dann liefern sie natürlich auch. Aber es ist immer noch ein relativ fragiles Gebilde jetzt, was die Bundesliga angeht. Was Basel angeht, ich beziehe natürlich auch das erste Spiel dann mit ein, mit dem Sieg, also St. Pauli und dann auch noch Europa League, den ersten Sieg, den sie verbucht haben. Was Basel angeht, du hast vollkommen recht, man könnte es als Derby bezeichnen. Wenn du einen Tipp haben willst von mir, kann ich dir sagen, dass sie das Spiel gewinnen. Also ich gehe davon aus, dass sie das Spiel gewinnen. Wenn du keinen Tipp haben willst, dann löschst du einfach diese Stelle jetzt. wenn du mich jetzt fragst, wohin die Reise führt beim VfB Stuttgart, ich glaube, dass sie richtig gut eingekauft haben. El Canous, den kenne ich aus Leicester, aus der Premier League in der vergangenen Saison. Das ist eine richtige Granate. Buanani scheint auch etwas zu können am Ball. Wenn die das mental so hinkriegen, dass sie diese Doppelbelastung jetzt mal verinnerlichen, weil letztes Jahr war es ja das erste Jahr für den VfB Stuttgart, die erste große Erfahrung mit der Champions League, dann die Doppelbelastung zu haben. Plus dazu, dass einfach auch was Sebastian Hoeneß gemacht hat, einige Spieler dann eben nicht mehr gesetzt sind, die dann halt vielleicht auch mal ein, zwei Schritte weniger gemacht haben im Spiel, was sich dann halt auch gezeigt hat. Dass da jetzt ein anderer Zug drin ist, finde ich gut. Dass keiner sicher ist vor seinem Stammplatz, finde ich auch gut. Und da kommt er dann demnächst wieder zurück. Also wenn sie diese defensiven Fehler in den Griff bekommen, spielen sie auf alle Fälle um die Top 6 mit in der Bundesliga in der Saison.
Ich habe das letzte Woche das Spiel gesehen. In der Europa League, ich weiß nicht, ob es Wolfi oder Marco kommentiert haben, ich glaube, es war Marco, und da haben wir gedacht, okay, wenn ich auf 3 Stuttgarter kenne, in dieser Startelf, die ich kenne, würde ich mir schon selbst auf die Schulter klopfen, weil es so viele unbekannte, mir unbekannte Namen, also ich muss mehr Stuttgart schauen, habe ich mir vorgenommen. Eine Sache habe ich noch, Martin, ich möchte wirklich nicht mehr Schalke schauen, weil ich immer noch von den Domenico Tedesco Jahren, es waren ja gar nicht Jahre, es war nur ein Jahr, da bin ich immer noch gebeutelt. Diese 1-0 Siege, wo man sich über die Distanz gerettet hat, war fast wie Peter Stöger in Köln damals oder jetzt bei Rapid. Aber wir haben über Miron Muslic gesprochen, Martin, vor der Saison. Er ist dir wohl bekannt und die Schalker sind extrem gut gestartet. Man träumt schon ein kleines bisschen nach 5 oder 6 Spieltagen vom Aufstieg, vielleicht ein bisschen sehr früh. Hast du irgendwie, was hörst du aus Schalke, wenn du überhaupt was hörst? Du bist ja vernetzt wie nur wenige andere.
Ja, also Gegenfrage, was habe ich vor der Saison gesagt über Muslic?
Dass das ein guter Trainer ist.
Na, also zumindest einer, der bewegen kann. Ich würde sagen, das passiert. Wenn ich es mir ansehe, wie Schalke spielt, dann kann man durchaus kritisch sein und sagen, da ist auch Luft nach oben. Aber ich glaube, diese zweite deutsche Liga ist keine Liga, in der man schönen Fußball unbedingt sehen möchte oder sollte. Da geht es einfach für die einen ums Überleben, für Schalke auch sogar übrigens in der letzten Saison, oder eben darum, nach oben zu kommen. Und ich finde, das ist dort mehr Ergebnissport als sonst was. Dann kann man vielleicht mit Fortdauer einer Saison oder einer erfolgreichen Saison über andere Dinge sprechen. Das ist mein Zugang. Und insofern macht er vieles im Moment richtig. Soweit ich das aus der Entfernung beobachten kann und sehe dann eben manchmal Schalke, ich sehe Kiel, ich sehe die ein oder andere Truppe, Hannover und so weiter, dann denke ich mir, ob Schalke dann am Ende die Qualität hat oder diese Leidenschaft hat, um es vielleicht ja, damit zu begründen, auch tatsächlich unter die ersten drei zu kommen. Da brauche ich im Moment noch ein bisschen Fantasie, aber die Saison ist ja erst am Beginn.
Okay. Gut, dann lasset uns fragen. Lasset uns schließen. Wir wissen, Martin ist heute Abend in Graz fürs Wochenende. Dazu kommen wir gleich. Aber Toni, du zuerst. Wo werden wir dich am Wochenende hören?
Also ich bin am Wochenende laufe parallel gegen Frankfurt gegen Bayern, also da wird es wahrscheinlich wenig mit Zuschauern bei mir werden mit Chelsea gegen Liverpool und
Ich bin
natürlich dabei, aber ganz Fußball Deutschland fiebert natürlich dem Spiel Frankfurt gegen Bayern entgegen. Und am Sonntag eure angesprochenen Schalker dann in Bielefeld.
Okay.
Um dann abends das Oktoberfest abzuschließen.
Ach, bin ich froh, dass dieser Kelch an mir vorübergezogen ist. Martin, was wird nach Sturm gegen Rangers folgen am Wochenende?
Ich bleibe in Graz am Samstag. GAK, der Grazer Athletikclub gegen Wolfsberg und Didi Kühbauer. Und besonders im Mittelpunkt wird übrigens der Rasen sein, haben wir heute nicht gesprochen. Der ist nämlich in einem sehr schlechten Zustand. Das wird heute schon ein Thema sein.
In Istanbul, meinst du?
Ja, genau. Aber ich finde ihn eigentlich fast noch herausfordernder, vor allem heute für die Rangers. Die wollen nämlich Fußball spielen mit dem neuen Trainer, mit Russell Martin.
Russell Martin, ja.
Ja, die wollen Fußball spielen. Also für die wird es heute schwierig werden und am Samstag, keine 48 Stunden später, kann ich mir vorstellen, wird Didi Kühbauer wie ein Rumpelstilzchen über den Rasen sprechen oder herumhupfen. Also es wird auch ein Thema sein. Der wird dann übrigens in der nächsten Pause, also nächste Woche, wird er dann ausgebessert. Aber das hilft jetzt für die zwei Begegnungen nicht wirklich viel.
Gut, wenn der bekannt zurückhaltende Didi Kühbauer mal wie ein Rumpelstilzchen, dann muss wirklich was los sein, weil ansonsten merkt man kaum, dass er an der Seitenlinie steht. Russell Martin übrigens, das wissen die Baseballfreunde, ehemaliger Catcher der New York Mets, oder der Los Angeles Dodgers. Weiß ich nicht, über Baseball sprechen wir später. Danke Toni, danke Martin, kurze Pause in der Big Show 729.
Ja, hallo, hier ist Norbert Faber, auch wenn Sie mich nicht kennen, kennen Sie sicher Sportradio 360. Bleiben Sie dran, wechseln Sie jetzt nicht den Kanal. Schrauben Sie nicht am Radio hin oder am Computer, wo auch immer das gesendet wird. Sie hören genau das Richtige, verstellen Sie nur mehr die Lautstärke.
Es ist die Big Show 729 und ich habe mit diesem Mann mein Wochenende verbracht. Das ist großartig. Wer möchte nicht sein Wochenende mit Gregor Biernat verbringen? Guten Morgen, lieber Gregor.
Guten Morgen, Jens. Ja, ich habe von dir nichts mitbekommen. So ist das normal.
So ist es. Ja, ich habe nur Jonas, habe ich ab und zu oder einmal was geschrieben, dass John Rahm und Sepp Straka in der gleichen Gewichtsklasse spielen. Aber das war irgendwann am Freitag, als alles noch so gut aussah. Ich lüge nicht und ich habe es dir auch geschrieben, Gregor. Ich habe Sonntagabend teilweise nicht ausgehalten. Ich habe bei Sky 4 Kanäle runtergeschalten, um mir den Grand Prix in Spa 2004 anzuschauen. Mit Formel-1-Fahrern, die ich schon längst vergessen hatte. Es war so unglaublich spannend. Aber lass mich mit einem leichten Thema beginnen. Mir hat kein einziges Outfit in diesem Jahr gefallen. Weder von den Europäern noch von den Amerikanern. Gregor, das ist ein ganz, ganz seichtes Thema, aber wie ist es dir gegangen?
Oh, ich bin, was so Mode angeht und sowas, eher Hinterwäldler. Ich glaube jetzt nicht, dass ich völlig beknallt rumlaufe, aber ich lasse mich auch immer da irgendwie noch beraten und in erster Linie vielleicht von meiner Frau und habe da gar kein Auge für, ehrlich. Also jetzt, wo du es sagst, ist mir zumindest nichts großartig im Kopf geblieben, wo ich gesagt habe, das fand ich cool. Das bedeutet dann ja auch schon mal, dass es eben vielleicht auch wirklich nichts war, was irgendwie großartig war. Aber ja, das war irgendwie modisch, wie du gesagt hast. Seichtes Thema, seichte Mode. Hast du nicht viel mit falsch gemacht, aber war auch nicht besonders spannend.
Fangen wir von oben an. Tommy Fleetwood war es, glaube ich, der gesagt hat, oder was Shane Lowry. Luke Donald, der beste Ryder Cup-Kapitän aller Zeiten. Ich wüsste nicht, woran man das festmachen könnte. Oder gab es an diesem Wochenende wirklich was und auch vor 2 Jahren in Rom, wo du sagst, okay, Luke Donald hat viel, wenn nicht sogar alles richtig gemacht.
Ja, lustigerweise hat sogar Keegan Bradley, also ich meine sein amerikanisches Pendant, genau die Worte auch benutzt. Wie auch immer er das entscheiden kann und woran das festmacht. Ich meine, so ein Bernard Gallagher, Tony Jacklin und so waren natürlich auch gute, der eine mehr, der andere weniger erfolgreich. Aber was ich immer tatsächlich auch über andere Quellen so im Nachhinein erst ein bisschen mitbekommen habe, ist, mit was für einer Akribie Luke Donald die Jungs vorbereitet hat. Also mit denen in verschiedenen Gesprächen war, Briefe geschrieben hat. Eduardo Molinari ist ein Ultrastratege. Das ist, der hat eine eigene Firma und berät andere Profis, wie sie sich verbessern können, aber nicht nur Statistiken, weil das kann jeder so sagen, du, deine Drives landen meistens rechts, hau mal eher dahin. Da geht's viel tiefer in die Materie. Da werden Spieler so analysiert, dass man wirklich ganz punktuell drauf eingehen kann, mit wem würden die zum Beispiel gut im Vierer zusammenpassen und so weiter und so fort. Also er muss auch hört man, glaube ich, immer in Interviews, on top ein super sympathischer, lieber Gentleman-Typ sein, mit einem schönen Humor, ein unheimlich empathischer, der einfach dieses komplette Paket eines richtig guten, letzten Endes ja Managers mit sich bringt. Denn er managt, dass alles so zusammenpasst, dass sie Erfolg haben. Und da würde mir zweimal hintereinander noch siegreich gewesen zu sein, zu Hause und auswärts, würde mir jetzt auch tatsächlich kein anderer einfallen. Und die Spieler die lieben ihn, finden ihn fantastisch. Gut, und dann sagst du natürlich vielleicht schnell mal, das muss einfach auch der Beste aller Zeiten gewesen sein. Wie gesagt, ist nicht messbar. Also wenn nicht der Beste, dann ist er Top 2.
Wer entscheidet das, ob Luke Donald in 2 Jahren in Irland dann auch wieder Kapitän sein wird? Gibt's da ein Komitee oder ist es die...
Ja, bitte. Ja. Ja, genau, gibt's ein Ryder Cup Komitee, das ist ja, der Ryder Cup ist ja so immens wichtig für die DP World Tour, also die frühere European Tour, die ja mit ihrer Tour an sich jetzt nicht großartig Geld verdient. Ich glaube eher auch wirklich kaum, aber dann knallen sie wieder richtig rein mit dem Ryder Cup, dann ist wieder 2 Jahre Ruhe und also finanziell gesehen. Also das ist ein Komitee von der European Tour und also die reagieren sicherlich ja auch auf das, was sie im Umfeld hören. Also die Spieler, da würde jeder einzelne Luke Donald wieder nehmen. Fans auch. Was weiß ich, Sponsoren, wer da eventuell irgendwie noch so mit reinspielt, auf wen man da mal hören sollte. Aber mal ganz davon abgesehen, das Komitee selber, da ist jetzt, es gibt ja im Moment überhaupt keinen, der sehr mehr Sinn machen würde. Also ganz ehrlich, solange das funktioniert mit ihm und auch noch so gut und eigentlich alle happy sind, kann es nur noch an ihm liegen, dass er sagt, puh, ich weiß nicht, ich will jetzt irgendwie selber noch mal ein bisschen angreifen, ein bisschen Golf spielen, mich mehr um mich kümmern, mehr um Familie, denn das ist in der ganzen Vorbereitung auch echt schon viel Arbeit. Also er wird das jetzt sicherlich mal sacken lassen, aber ich weiß nicht, wie schnell wir dann was hören werden, aber boah, der wird so oft drauf angesprochen werden. Ich kann mir vorstellen, innerhalb der nächsten 1-2 Monate gibt es da schon eine Wasserstandsmeldung, ob er es nochmal macht. Aber von außen her und vom Komitee her, da wären sie fast blöd, wenn sie ihn nicht fragen würden.
Er hat, glaube ich, dann von den 12 anstrengendsten Stunden seines Lebens gesprochen an diesem Sonntag.
Ja.
Jetzt, Gregor, ich habe ja letzte Woche mit Adrian ein bisschen drüber gesprochen, über diesen Black Course in Bethpage. Und meine Erinnerung war, 2002 war es, glaube ich, als Tiger dort gewonnen hat, es war ein irrer Kampf damals, wirklich an jedem Loch. Und ich hatte jetzt aber beim Ryder Cup den Eindruck, also Keegan Bradley hat er dafür gesorgt, oder die Amerikaner wollten, dass die Roughs nicht so tief sind.
Ja.
Jetzt, du bist der Golfspieler, aber für mich, natürlich, das sind die besten Spieler der Welt, für mich schien es, als ob sich dieser Platz jetzt gar nicht mal so schwierig gespielt hat. Bin ich komplett verrückt, Gregor?
Nee, gar nicht. Also die hätten ja im Zweifel da alle unter 70 gespielt. Ich habe auch wirklich noch nie einen Platz gesehen. Lustigerweise der war ja sehr weich. Die Grüns waren sehr weich. Der ganze Platz war sehr weich. Es hat aber so viel im Vorfeld da gar nicht geregnet. Die müssen den auch irgendwie ordentlich gewässert haben, weil sie es so haben wollten. Aber erstmal okay, das Rough war kaum eine Strafe, es sei denn, du warst hier und da einfach mal wirklich ganz, ganz tief in der Grütze. Das bleibt dann nun mal nicht aus. Aber ansonsten haben die ja also aus dem First Cut, dem ersten Grasstreifen neben dem Fairway, für die es nicht wissen, da haben sie richtig Spin auf den Ball bekommen. Das ist auch unüblich. Und aus dem Rough haben sie zumindest die Bälle so an die Fahnen geschlagen. Ich habe da diesen einen von Rory auch noch im Kopf. Verschiedene, die einfach liegen geblieben sind, weil es so weich war. Also du hast teilweise komplette Distanz und Spin-Kontrolle hinbekommen und hast die Bälle auch aus dem Rough tot an die Fahne geschlagen. Und das ist unüblich und das sollte eigentlich so nicht sein. Und damit dachten sie wahrscheinlich, sich selbst einen Vorteil zu verschaffen, weil sie immer als die nicht ganz so, vielleicht hier und da nicht ganz so präzisen vom Tee gelten. Und das ist aber auch irgendwie so eine alte Geschichte. Ich meine, die ganzen europäischen Spieler spielen auch alle PGA-Tour. Also eigentlich sind die gefühlt irgendwie alle Amerikaner, die zumindest auf amerikanischen Golfplätzen Golf spielen. Also auch das komplette geschlossene europäische Team. Da haben sie sich irgendwie völlig verkalkuliert, dass das für den Europäern jetzt auch entgegenkommt und dass die damit gut zurechtkommen. Und das hat Keegan Bradley auch gesagt, den Platz würde er das nächste Mal anders zubereiten. Und das natürlich dann erst im Nachhinein, nachdem du 4 Vierer-Matches verloren hast, rauszufinden. Ich meine, er hat irgendwie vorher 2 Jahre für Zeit gehabt. Nicht? Das ist dann schon auch ein bisschen schwach. Aber ja, Platz ist nicht gut gewesen für einen Ryder Cup.
So. Rory hast du angesprochen. Rory ist mit einer Amerikanerin verheiratet. Seine Tochter ist Amerikanerin und Rory hat viel Shit abbekommen. Und auf der anderen Seite hört man dann aber John Rahm, der sagt, naja, teilweise war es auch lustig, was die Leute reingerufen haben. Ist das jetzt, man weiß es ja nicht, aber ihr habt ja 2 Leute dort gehabt von Sky. War das diese kleine, laute, angesoffene Minderheit und war die Reststimmung eigentlich grandios? Oder wie muss man das ein paar Tage später bewerten?
Ja, es ist halt wie immer. Du hast ich würde mal sagen, ich wollte es on air nicht sagen, aber jetzt sind wir hier ein kleinerer Kreis. Jedes Land, jede Stadt in Deutschland, wenn man in Fußballstadien guckt, hat einfach seine richtigen Vollidioten. Und in den USA habe ich das Gefühl, gibt's einfach einen Ticken mehr nochmal, aber es ist trotzdem ja letzten Endes, es sind vereinzelte Rufe. Und sagen wir mal, da sind gerade 2000 Leute um diesen Ball von in der Situation, wo Rory steht. Oder wirklich, es sind vielleicht nur 500, die direkt dran sind, weil die anderen sind alle viel zu weit weg. Da hört man die Rufe dann nicht. Und aus diesen 500 rufen 2. Es sind ja nicht mehr. Und das sitzt dann aber dermaßen und ist dermaßen unter der Gürtellinie, dass du natürlich alle in Verruf bringst damit. Natürlich sind das die Ausnahmen. Aber das Land ist nun mal auch irgendwie offensichtlich gespalten, habe ich im Moment das Gefühl, wie kaum ein anderes der Welt. Du hast halt die Gröler, die sich dann von Trumps Besuchern noch haben anstacheln lassen. Und du hast die Moderaten. Und das ist dann 50-50. Und dann hast du von dem einen Part von irgendwie nicht ganz so sportlich denkenden Typen hast du aber auch wiederum nur eine Handvoll, die recht unter der Gürtellinie Sachen reinbrüllen. Aber ja, um nochmal drauf zurückzukommen, es ist wie immer, es sind ein paar, die sich dann Gehör verschaffen und alle anderen mit reinreißen.
Und ich habe mich anstecken lassen. Ich habe einen biblischen Hass entwickelt auf Bryson DeChambeau. Ich sag dir,
willkommen.
Ja, ja, aber wirklich einen biblischen Hass. Nur da dachte ich mir auf der anderen Seite, wenn Ian Poulter sich so aufgeführt hätte und die Punkte für die Europäer gemacht hätte, dann hätte ich es wahrscheinlich gefeiert. Aber auch bei DeChambeau die Nähe zu Trump ist natürlich auch dann das geht einfach nicht aus meiner Sicht. Aber okay, so soll er machen. Ja. Ein Unsung Hero am Sonntag. Und du hast mir diesen jungen Mann schon länger ans Herz gelegt. Und der ist an den ersten beiden Tagen jetzt nicht so wahnsinnig aufgefallen, aber dieser eine einzige Sieg für die Europäer von Ludwig Åberg ist komplett untergegangen, Gregor, aber nie war Ludwig wichtiger als an diesem Sonntag.
Wahnsinn. Ich meine, also diese Einzel, du hast gesagt, du hast umgeschaltet. Ich hätte am liebsten auch irgendwie Fußball geguckt oder den Raum verlassen. Ja. Ist in meinem Job, wenn ich in dem Fall eingesetzt bin, an der Seite von Jonas, was übrigens riesig Spaß gemacht hat, wäre dann schwierig gewesen. Aber ja, während die ersten Matches ging ja 3 von 4 knapp auf der 18 dann wirklich 1 auf an die Amerikaner und irgendwie so Patrick Cantlay, der nun auch echt ein guter ist und auch ein wirklicher Zocker und ein Matchplay-Spieler und der hat den FedEx Cup in den USA gewonnen, gegen den kleinen ja immer noch eher Ludwig Åberg. Damit hätte ja keiner gerechnet, dass der Punkt gerade, wie du es gesagt hast, Åberg ist jetzt auch nicht riesig aufgefallen in den Vierern. Den hast du eigentlich abgeschrieben und das ist der, der uns ja letzten Endes den Ryder Cup beschert hat. Und das ist einfach dann im Matchplay und im Ryder Cup, da ist so ein bisschen, weißt du, wie DFB-Pokal. Und plötzlich passiert irgendwas, womit du gar nicht rechnest und der Underdog gewinnt. Aber ja, absolut, der Punkt war, ich meine, alle Punkte, auch die anderen halben waren immens wichtig. Aber diese Einzel insgesamt mit wirklich nur einem Sieg aus 11 Matches war schon, das ist schon echt ziemlich wenig gewesen, wobei viele einfach auch super eng waren. Aber da haben die Amerikaner dann die Nase vorn gehabt. Aber das hat mich für den Åberg einfach riesig gefreut. Das ist unser Ryder Cup Spieler für die auf jeden Fall für die nächsten 20, 25 Jahre.
Und Gregor, du hast ja auch on air gesagt, also ich finde diese Regel, dass wenn jemand nicht spielen kann, ja, so wie Viktor Hovland, dass die Partie dann geteilt wird. Aus europäischer Sicht super. Und das ist eine, so viel Fairness hätte ich dem Ryder Cup gar nicht zugetraut. Weil eigentlich muss man dann ja sagen, ja, Pech für die Europäer, Punkt für die Amerikaner.
Ja, ist natürlich auch heiß diskutiert worden. Klar, also es ist grundsätzlich so, dass diese Statuten, die werden gemeinsam festgelegt von beiden Ryder Cup Teams und die ist schon Jahrzehnte alt, also das haben die mal festgelegt, also nicht die Teams sondern die Verantwortlichen für den Ryder Cup. Und da haben die Amerikaner haben das mal unterschrieben und es hätte andersrum genauso laufen können und jetzt hätte man natürlich sagen können, okay, der ist in dem Match dermaßen Underdog, die wollen sich schon mal einen halben Punkt sichern und der macht einen auf krank. Ludwig Åberg hat aber, der war beim MRT in New York am Samstag, der hat Nachmittag Samstag schon nicht gespielt, weil er schon Nackenprobleme hatte. Und das ist ein Problem, das er im Sommer schon hatte, wodurch er auch nicht spielen konnte. Also jeder in der Golfszene weiß, dass das eine alte Verletzung ist, die wieder aufgetreten ist. Und in einem Match finde ich es dann auch gut. Es ist natürlich jetzt mal irgendwie zu Ende gedacht, wenn die Europäer in 4 Matches gesagt hätten, oh, geht nicht und jeder hätte einen halben Punkt bekommen, dann wären sie schon bei 14. Aber da gibt es dann auch nochmal andere Statuten. Aber in diesem einen finde ich es auch völlig, völlig okay und kann sein, dass sie das in Zukunft ändern werden. Gängig ist es natürlich, dass der verletzt ist, dann einfach Pech hat. Ja. Aber es ist natürlich auch auf der anderen Seite sein Pech. Der hat sich die Verletzung nicht ausgesucht. Der ist nicht irgendwie besoffen vor einen Baum gefahren oder sowas. Und dann ist es, ja, da scheiden sich die Geister. Ich finde es, wie du gesagt hast, auch fair. Und mal gucken, ob sie an diese Regelung ran wollen. Damit können sich die Amerikaner ins eigene Fleisch schneiden. Denn es kann sein, dass es sie auch mal erwischt.
Apropos feiern. $260,000 hat der Tab gekostet, habe ich heute gelesen. Der Fire, also $260,000 hat welches Restaurant oder welche Bar das auch immer war, von den Europäern eingenommen. 2 habe ich noch, ganz schnell, Gregor. Bei den Amerikanern ist natürlich jetzt die Suche nach dem Scapegoat, geht dahin und Keegan Bradley wird wahrscheinlich das meiste Fett abbekommen, aber wie sieht's mit Scottie Scheffler aus, der am Sonntag zwar gewonnen hat, aber davor alle seine 4 Matches verloren hat? Darf man, muss man Scottie einen Vorwurf machen? Oder ist es halt das Besondere am Ryder Cup, wo ja zum Beispiel jemand wie Tiger Woods auch keine brillante Bilanz hat?
Ja, so ist es. Das ist bester Vergleich. Also ich glaube, das Ding ist ganz einfach, zwischen Zeltspiel und für sich selber und ausschließlich für sich selber und vielleicht noch ein bisschen seine Familie, aber die ist sowieso versorgt, wenn ich jetzt mal auf Scottie Scheffler schaue, zu performen, zu gewinnen, die Nummer eins zu sein, hat überhaupt nichts damit zu tun, in einem Vierer-Match mit irgendeiner Person an der Seite jeden zweiten Schlag zu spielen. Da sieht man mal, wie psychologisch Golf funktioniert. Und man sieht daran, wie dicht die letzten Endes ja doch beieinander sind. Also die, gegen die Scottie Scheffler verloren hat, sind in der Weltrangliste ein paar Plätze hinter ihm. Aber der 20., der 50. und auch der 150. der Weltrangliste spielt genauso gut Golf, technisch gesehen, wie Scottie Scheffler in meinen Augen. Aber Scheffler weiß dann, die Schläge abzurufen, wenn es am Ende drauf ankommt. Und das ist vielleicht doch nochmal für so ein Team zu spielen, ist ein anderer Druck für so ein ansonsten ja schon sehr Einzelgänger. Du kommst nur da oben hin, wenn du irgendwie total auf dich, wirklich auf dich fokussiert bist. Und dieses Gefühl, plötzlich für ein Team zu spielen und vielleicht nicht abrufen zu können und damit eine ganze Reihe von viel mehr Menschen zu enttäuschen, als wenn du in einem Einzelturnier am Ende nicht den besten Schlag spielst, das ist nochmal einfach eine eigene Liga und da kann man Matchplay und gerade dann noch Vierer auch echt nicht miteinander vergleichen. Hat sich daran gezeigt, dass er sein Einzel nämlich gewonnen hat. Da hat er nämlich wieder auch einen Ticken mehr von den Schlägen abgerufen, die man von ihm kennt. Das ist einfach wirklich eine andere Sache. Er hat die Vierer auch knapp verloren. Er hat sie verloren, weil die Europäer einfach auch brillant gespielt haben. Die waren einfach in einer besseren Tagesform. Also das ist natürlich für den Weltranglisten ersten bitter, vier Vierer zu verlieren, aber you name it, du hast Tiger erwähnt, das ist, wenn man sich ein bisschen mit der ganzen Materie irgendwie befasst und so echt diese Psychologie hinter Vierer und hinter Matchplay und Einzelspielen sieht, auch keine Sensation. Das kann passieren und so wie es passiert ist, ist es nachvollziehbar.
Gregor, du weißt, was noch kommen muss? 5 Spiele gespielt, der HSV hat 5 Punkte, steht auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Bist du ready, die Bundesliga-Saison jetzt schon zu beenden, um damit den Klassenerhalt für den HSV zu sichern?
Würde jeder. Also ich meine,
jeder, der
halbwegs realistisch ist und HSVer, würde sagen, okay, jetzt gerne zu Ende. Ja, mal gucken. Jetzt hat unser Vieira, ich meine, der Einzige, der da irgendwie ein bisschen Ideen hat im Mittelfeld, der da ist jetzt die nächsten 2 Spiele wieder gesperrt. Das ist natürlich auch irgendwie so typischer HSV leider, in der 88. Minute sich so eine behämmerte rote Karte einzufangen. Aber okay, ansonsten finde ich ja schon ganz cool, dass sie die Hütte nicht voll bekommen und dass unser Luka Vuskovic da ja echt richtig eingeschlagen ist. Und wenn die jetzt zusammenwachsen, und ich bin nicht der Fußballexperte, aber ich gucke auch immer so drum, was zum Beispiel mein lieber Kollege Thomas Wagner hat immer so erzählt, mit dem bin ich über den HSV in stetigem Kontakt. Und der war wirklich, ich weiß nicht jetzt, wie es die letzten Wochen, ob sich da was geändert hat, aber der war sehr, sehr skeptisch. Es sieht ja, sie haben jetzt bei 2 Auswärtsspielen kein Gegentor bekommen. Und gut, Gladbach ist jetzt vielleicht auch gerade nicht der Riesengradmesser, da ist ja auch einiges im Wandel und im Argen, aber auch in Berlin ist nicht so übel. Gegen die Bayern kannst du dir mal ein paar Dinger fangen. Also wenn Merlin Polzin das hinbekommt, die Truppe noch so zu formen, dass sie wirklich die Liga halten, dann riesen Respekt vor Merlin. Also zum zweiten Mal nach dem Aufstieg.
Vielleicht finden sich ja 3 Mannschaften, die dann doch weniger Punkte haben als der HSV. Gregor, es war eine Freude. Ich habe, glaube ich, abgenommen auch an diesem Sonntagabend. Nicht an Wendigkeit, sondern an Gewicht, weil ich so geschwitzt habe. Es war furchtbar und es war furchtbar großartig, dieser Ryder Cup. Ja. 2 Jahre müssen wir jetzt warten. The Great Gregor Biernat. Kurze Pause in der Big Show 729.
Hier ist Nils Giffey und ihr hört Sportradio 360.
Herrschaften, die Big Show 729 geht weiter mit dem Motorsport. Das heißt zum einen auf dem Weg zum Hockenheimring oder schon am Hockenheimring angekommen. Eddie Milke, hi Eddie.
Also schon angekommen, stehe im Fahrerlager und man glaubt es kaum, noch ist blauer Himmel, 14 Grad. Ich befürchte nur, das bleibt nicht so fürs DTM-Finale.
Der Schneefall wird am Wochenende an zum TTM-Finale kommen wir gleich, aber mit dabei natürlich auch Stefan de Vos-Heinrich. Grüß dich, der Voice.
Ja, ich bin ohne Freisprechanlage da, auch noch nicht im Fahrerlager, aber ich hoffe, dass ich heute vom Doktor die Erlaubnis bekomme, am Wochenende nach Hockenheim zu kommen. Das will ich mir nicht entgehen lassen. Und bei der sportlichen Voraussetzung, die wir da haben, die gab es tatsächlich in über 35 Jahren DTM noch nie. Sollte man dabei gewesen sein.
Ja, Hockenheim kommen wir gleich, aber lasst uns bitte das Rad der Zeit eine Woche zurückdrehen. Eddie, was haben wir da gesehen von Max Verstappen am Nürburgring? War das so zu erwarten? Ist er im besten Auto gesessen? Ich habe gehört, er hat gewonnen.
Er hat gewonnen, ja. Es war jetzt nicht so viel Konkurrenz da. Aber immerhin Christian Krognes, der Halter des NLS-Rundenrekords auf der Nordschleife. Und natürlich auch Frank Stippler zum Beispiel im HRT Ford Mustang, der Dritter wurde. Also Max Verstappen, das war kein Selbstgänger, zusammen mit seinem Partner, mit Chris Laleim. Die haben einfach Werbung für den Motorsport gemacht, und zwar vom Allerfeinsten. Ich habe mit ganz vielen Menschen gesprochen, die auch in der Eifel anwesend waren. Völlig egal, ob mein Freund Tristan vom Ventisette unten aus Adenau, also ein Pizzabäcker, oder aber eben auch Teilnehmer und andere Beteiligte am NLS-Rennen. Max Verstappen hat sich von seiner allerbesten Seite verkauft. Ja, und dass er Auto fahren kann, das hat er auch nochmal gezeigt. Also der ist sensationelle Rundenzeiten gefahren. Gibt da auch Onboard-Sequenzen, die man sich auf den sozialen Kanälen angucken kann, wo er diverse Autos überrundet und überholt und dabei teilweise mit zwei Rädern rechts über die Grasnarbe, die noch feucht war, muss. Also der hat alles gegeben und er hat mit großer Begeisterung vor allen Dingen den Mythos Nordschleife zelebriert. Und das freut mich jetzt schon. Da kriege ich jetzt fast schon Gänsehaut, wenn ich ans 24-Stunden-Rennen im Mai denke, was ich dann wieder kommentieren darf. Also einen besseren Werbeträger für die Nordschleife als Max Verstappen kann es nicht geben. Und der hat alles getan.
The Voice, es war ja nicht immer so, dass Max Verstappen so ein zugänglicher Typ ist. Ich habe auch ein Interview mit ihm gesehen und das, was Eddie beschreibt, ist er einfach entspannter geworden, der Max, über die Jahre?
Ja, er ist ein bisschen entspannter geworden, aber zugänglich bei Leuten im Fahrerlager war er eigentlich immer. Also okay. er war eine ganze Weile unter anderem auch mit einer Dame befreundet, die lange im Audi TT Cup im Marktpokal gefahren ist. Da war er oft dann auch dabei war da für jeden zugänglich, hat mit jedem gesprochen, hat sich mit den Leuten hingehockt, hat was getrunken, hat parliert. Da war überhaupt nicht von irgendeiner Art von Star-Allüren. Ich glaube, in der Formel 1 muss man natürlich den Hype um Red Bull, den Hype um ihn schon verstehen, dass man sich da ein bisschen abschottet, wenn da Zehntausende an einem zerren und Zeit haben wollen. Das geht natürlich nicht. Da musst du dich fokussieren. Aber klar ist, der ist nach wie vor sehr bodenständig geworden. Er ist authentisch, deswegen lieben ihn so viele Fans. Und deswegen war es, wie Eddie sagt, eigentlich eine gemähte Wiese für die Nürburgring-Langstreckenserie. Denn so ein Paukenschlag gab es tatsächlich noch nie. Es haben sich ja in der Vergangenheit, in den letzten Jahrzehnten, auf der Nordschleife schon der ein oder andere Formel-1-Fahrer versucht. Und keiner war auch nur annähernd so da wie Max Verstappen. Es war sein erstes Rennen mit einem GT3-Auto. Er hat, und es ist wirklich schwierig, den Verkehr fantastisch gemeistert, ist unglaublich konstant gewesen. Das ist halt einer der Besten der Welt. So hat's ja dann auch Frank Stippler gesagt. Insofern hat viele, auch ihn, Frank Stippler, der ja schon mehrfach 24-Stunden-Rennen dort gewonnen hat, absoluter Spezialist für die grüne Hölle, hat er gesagt, also wenn der Beste der Welt herkommt, dann ist doch klar, dass er vorne mit dabei ist. Dass er dann gleich gewinnt. Das war noch das Sahnehäubchen obendrauf und es war toll. Zumal das ein Wochenende war für die Verstappen-Familie, denn nicht nur Max hat am Nürburgring gewonnen, sondern Jos Verstappen, der Papa, hat in Belgien die belgische Rallye-Meisterschaft gewonnen, die er ja in einem Skoda Fabia bestreitet. Also das war ein sehr erfolgreiches Wochenende für die Verstappens.
Tja, wenn ich irgendwas nicht mit Rallye, ein Rennauto in Verbindung bringe, ist es ein Skoda Fabia. Egal. So, die DTM am Wochenende, am Hockenheimring. Zwei Rennen stehen noch aus. Eddie, Lukas Auer führt in der Meisterschaft mit 7 Punkten vor Jordan Pepper. René Rast ist nur 11 Punkte zurück. Maro Engel, es sind noch ganz, ganz viele Punkte zu vergeben. Wo muss man den Strich ziehen? Ja. Ab welchem Strich hat man keine Chance mehr, Eddie?
Also den Strich muss man ziehen hinter Jules Gunon, der liegt auf 9, der in Andorra lebende Franzose in seinem Mercedes-AMG, der hat 29 Punkte Rückstand. Entschuldige, immer noch mein Husten so ein bisschen. Also 29 Punkte zwischen den ersten 9 Fahrern. Und es gibt noch 56 mit den 3 Zählern Samstagmorgen und Sonntagmorgen im Qualifying und den jeweils 25 Punkten, die es ja dann für einen Rennsieg gibt. Also ich behaupte mal, da ist alles noch offen und wir haben tatsächlich von 5 verschiedenen Marken im Übrigen 9 verschiedene Fahrer, die noch Meister werden können. Ja, und wir haben es ja unter anderem am René Rast gesehen am Red Bull Ring an dem Samstag. Da hat er mal eben abgeliefert und hat dadurch mit einem guten Tag alles auf links gedreht in der DTM. Das kann jetzt am kommenden Wochenende auch so sein, dass das passiert am Samstag und am Sonntag. Also ich traue mich da einfach nicht, eine Vorhersage zu treffen. Mir reicht's als neutraler Kommentator, dass wir Markenvielfalt haben da vorne im Kampf um den Titel und dass wir tatsächlich noch 9 Fahrer haben, die realistische Titelchancen haben. Das ist ja wie gemalt. Also das ist wie Weihnachten, Ostern und alles Mögliche zusammen. Besser geht's nicht.
Ja, das ist ein sportliches Schlaraffenland für die wichtigste Rennserie Deutschlands, die damit auf und neben der Strecke klar im Aufwind bleibt. Und egal, wie die Wettervorhersage ist und was tatsächlich am Samstag, Sonntag von oben herunterkommt, möge der Beste gewinnen im deutschen Rennoberhaus, das ja weit über die deutschen Landesgrenzen hinaus. Ich habe jetzt vergangenen Wochenende auch wieder mit vielen ausländischen Kollegen telefoniert in Australien, in Japan und in den USA. Und so oder so, wenn du da die ganzen Themen dann durchgehst, am Ende kommen wir immer wieder von allen eigentlich gefragt zur DTM, die dann sagen, die war doch tot, oder? Wieso ist denn die jetzt wieder so auf dem Aufschwung und wieso redet jeder drüber? Also eben überall rund um den Globus wird drüber geredet und das hängt auch mit der hervorragenden Leistung der ADAC-Truppe rund um Thomas Voss zusammen, die da wirklich kurz-, mittel- und langfristig hervorragend alles eingetütet haben. Und deswegen jetzt erstmal das große Finale in diesem Jahr, am kommenden Wochenende. Aber eben auch die Zukunftsperspektiven sind bestens.
Tja, Eddie, da sind wir wieder bei dir. Zukunftsperspektiven. Die TV-Rechte bleiben bei ProSieben, Sat1 Media. Wir gratulieren herzlich, Eddie.
Dafür ist es noch ein bisschen früh, weil auch mein Vertrag läuft aus und wir hatten schlicht und ergreifend noch keine Zeit, das ganze Ding festzumachen. Schauen wir mal, was da passiert. Der Fokus liegt jetzt wirklich erstmal auf dem Saisonfinale. Aber das Allerwichtigste erstmal auch für die Serie, auch für die Teams, auch für die Rahmenserien im Übrigen, für ADAC GT Masters, für die GT4-Kategorie. Für die ist erstmal am wichtigsten, dass die TV, die mediale Zukunft gesichert ist, weil es betrifft ja auch ADAC GT Masters GT4 mit unserem neuen Zuhause mit Join, wo alles gestreamt wird. Also das ist erstmal die wichtigste Nachricht, dass die Teams Planungssicherheit haben, dass die den Sponsoren was erzählen können, wo in Zukunft was zu sehen ist. Ja, und persönliche Einzelschicksale wie meins, das kommt dann irgendwann im Winter, da wird es dann Gespräche geben und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Wie gesagt, erstmal aber voller Fokus auf dieses packende Saisonfinale.
Ja, also Planungssicherheit, The Voice, das ist ja wirklich was, was der DTM vor 1-2 Jahren, also als der ADAC dann eingestiegen ist, einsteigen musste. Mhm. Aber in jeder Hinsicht Planungssicherheit, nur so kann eine Rennserie wohl prosperieren, isn't it?
Ja, auf jeden Fall. Das ist überhaupt gar keine Frage. Denn zwar sind die Hersteller, die direkte Einstieg der Hersteller, wie wir es ja zu Class One Zeit noch hatten, als tatsächlich Audi, Mercedes, BMW da Unsummen reingepumpt haben. Das ging pro Jahr in die Millionen und Abermillionen. Das Geld ist nicht mehr da. Aber jetzt mit dem Wechsel auf GT3 ist das alles im Rahmen bezahlbarer geworden. Und der ADAC ist sich sehr wohl bewusst, dass man auf die Kostenexplosion dringend achten muss. Man hat ja auch viel schon getan, zum Beispiel Einschränken der Testmöglichkeiten und. Man muss auf Nachhaltigkeit setzen, sonst wird's vom Publikum auf Dauer nicht mehr angenommen. Aber der Bedarf an Motorsport, der ist wirklich da. Wir sehen es tatsächlich an der Nordschleife, Langstreckenpokal, 24-Stunden-Rennen. Wir sehen es an der DTM, Zuschauerzuwachs etwas über 10% vom letzten Jahr auf dieses Jahr. Nicht voll werden, da bin ich sicher. Denn klar ist bei solchen hervorragenden Voraussetzungen, dass so viele Hersteller und Marken um die Fahrerkrone in so einer wichtigen Rennserie kämpfen, das zieht die Leute an und zwar A, vor Ort und B, natürlich dann auch vor dem Bildschirm, ist ja klar. Also die großen Sorgen, die man sich vor 3 Jahren machen musste, die kann man jetzt wirklich vergessen, denn es ist im engen Titelkampf ist man klar auf Wachstum und hat wahnsinnig viel richtig gemacht. Nicht selbstverständlich bei diesen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.
Qualifying am Samstag um 9.10 Uhr im Stream, zweites Qualifying am Sonntag um 9.15 Uhr im Stream, die beiden Rennen um 13.30 Uhr jeweils Samstag und Sonntag kommentiert.
Ja, von aber Achtung dabei, wir fangen schon um 12.55 Uhr jeweils an zu senden, also Samstag und Sonntag, auf Pro7 und auf Join. Und ein Fakt noch, um dir als Österreicher nochmal ein bisschen Mut zu machen, dein Meisterschaftsführender, der Tiroler Lugi Auer, das ist im Übrigen der einzige der 9 Titelkandidaten, der bisher bei jedem DTM-Rennen gepunktet hat. Vielleicht ist so diese Hamster-Methode von Lugi Auer am Ende das ausschlaggebende Pünktchen, was ihn zum Meister macht. Verdient hätte er es, aber ich finde, auch die anderen 8 hätten es verdient. Also von daher muss ich mich da ein bisschen zurückhalten. Ich kann es, wie gesagt, kaum erwarten, das Ganze kommentieren zu dürfen.
Tja, naja, und während tatsächlich noch ein großes Fragezeichen haben und mein leichter Tipp als berühmter Kaffeesatzleser ist tatsächlich Lucky Auer, aber wie Eddie sagt, man ist gehalten, ob der Ausgangsposition eher neutral zu bleiben. Ich kann jetzt nur über die Emotionen sprechen. Klar ist es, Mirko Bortolotti kann es nicht mehr werden. Und Eddie, ich glaube, da schließe ich dich mit ein. Was wir für nächstes Jahr uns wünschen, ist, dass Abt dann besser mit dabei ist. Das wäre dringend notwendig.
Ja, das wäre dringend notwendig. Schauen wir mal, in welcher Konstellation, also wenn Mirko Bortolotti kennt, da ist, der gibt nicht so schnell auf. Dieses Jahr hat er keine Chancen mehr auf den Titel. Da hat man aber mal gesehen, wie komplex das Thema ist. Die Abt, die Abt-Mannschaft erfolgsverwöhnt. Aber Fakt ist auch, letzter Abt-WTM-Gesamtsieger Timo Scheider 2009. Also das ist schon ein bisschen her. Und da hat man mal gesehen, was das ausmacht, wenn man nach so vielen Audi-Jahren dann die Marke wechselt, umsteigt. Das dokumentiert ja auch immer wieder regelmäßig die Qualifying-Liste, wo wir alle 24 Autos von 9 verschiedenen Herstellern sehr, sehr oft innerhalb von einer Sekunde haben. Ja, und wie schwierig das ist, wie komplex das Thema ist, das hat Abt nach dem Umstieg auf Lamborghini in diesem Jahr lernen müssen mit Niki Thiem und mit Mirko Bortolotti. Es geht nämlich wirklich um Millisekunden in der DTM. Ja, und wenn man die nicht findet, die man da dringend bräuchte, um in der Zeitenliste weit nach vorne zu kommen, ja, dann steht man am Ende des Feldes und das ist eben auch die DTM-Jahrgang 2025.
Tja, und wir suchen noch den Champion, aber wir haben jetzt schon einen Champion gefunden und da sollten wir, glaube ich, jetzt noch schnell wechseln. Glückwunsch tatsächlich A an Lukas Tulovic, der hat es geschafft, Eddie, den kennst du gut, auch als Co-Kommentator. Ja. IDM, toll gemacht. Wir haben eben auch im deutschen Motorradbereich doch eine Menge Erfolge. Das schließt den Kreis mit Hockenheim. Da war nämlich am vergangenen Wochenende das IDM-Finale. Auch dort Spannung bis zum letzten Rennen. Und dann müssen wir noch Richtung Motegi gucken, lieber Jens. Denn das war eigentlich eine gemähte Wiese. Wir hatten es ja in der letzten Woche auch schon in der Vorschau vorhergesagt. Marc Márquez hat es geschafft und ist nach 2184 Tagen wieder MotoGP-Weltmeister. Und Eddie, wir kennen ihn lange, wir sind überzeugt von seinen Fähigkeiten, aber da gehen einem langsam die Superlative aus, oder?
Ja, definitiv. Das muss man sich auf der Dornan-Seite, auf der MotoGP-Seite mal angucken, was man da alles zusammengetragen hat. Dann Bildmaterial. Das war ja eine sehr, sehr tränenreiche Zeit auch für Marc Márquez. Diese Serie, die er da hingelegt hat mit den vielen Verletzungen, mit den vielen Operationen. Also der musste wirklich kämpfen. Die Dorner bezeichnet das Ganze als das wohl größte Sport-Comeback aller Zeiten. Dem schließe ich mich fast an, denn was der da erlitten hat in der Zeit mit den Verletzungen, das ist schon wirklich außergewöhnlich. Und dann so zurückzukommen, so früh Weltmeister zu werden, das ist schon wirklich à la Bonheur. Und ich denke mal, Marc Márquez wird auch trotz seiner 32 Jahre, er ist damit der älteste MotoGP-Weltmeister im Übrigen, er wird weitermachen. Er wird nächstes Jahr das Gleiche versuchen. Er ist nicht unbedingt scharf auf Rekorde, das sagt er immer. Aber der will Rennen gewinnen und der ist in der Form seines Lebens und ich bin mal gespannt. Aber was wir auch noch gesehen haben in Motegi, ist das große Comeback von Pecco Bagnaia. Mhm. Qualifying, Pole geholt, Sprintrennen gewonnen und auch das Hauptrennen gewonnen. Und da hat großen Anteil eine MotoGP-Legende, nämlich Casey Stoner, zusammen mit dem Riding-Coach von Pecco Bagnaia namens Mario Poggiali. Die haben sich mal die Hinterradschwinge vorgenommen von der Ducati. Und da haben sie anscheinend was gefunden, denn auf einmal, nachdem es ja die gesamte Saison über nicht so lief, ist der zweifache MotoGP-Weltmeister Pecco Bagnaia wieder der Alte und hat alles gewonnen. Ich bin mal gespannt, ob das an diesem Wochenende am Strand von Lombok, denn da fahren sie an diesem Wochenende, ob das so weitergeht mit dem Aufwärtstrend von Francesco Pecco Bagnaia, der ja dann selbstsicher nach seinen Siegen verkündet hat, ich versuche jetzt mal, um WM-Rang 2 zu kämpfen gegen Alex Marquez. Da hat er noch ein paar Punkte Rückstand. Heißt für uns aber, trotz der Tatsache, dass Marquez so früh Meister geworden ist, es gibt noch einen Spannungsbogen, in dem wir nämlich auf Pecco Bagnaia achten und mal gucken, ob es mit der Vizemeisterschaft dann doch noch was wird.
Und apropos Weltmeister, The Voice, damit bringen wir uns raus aus dem ersten Teil. Deutschland ist wieder wer? Im Motorsport, natürlich mit einem österreichischen Gefährt.
Mit einem österreichischen Gefährt im Motocross. Ja, genau. Im Motocross haben wir jetzt wieder MX2-Weltmeister. Das ist lange her. Eddie wird es aber noch genauso gut wissen wie ich. Wir sind ja in den allerbesten Jahren. Jens, dich schließe ich damit ein. Es war Ken Roczen, der zuletzt in dieser Klasse gewonnen hat und Weltmeister. Dann ist er in die USA gegangen. Auch dort große Erfolge gehabt. Simon Lengenfelder, da wollen wir doch herzlich unser Kapperl ziehen und uns herzlich verneigen. Also ein Deutscher hat es geschafft in einem dramatischen WM. Kampf übers ganze Jahr ging es hin und her. Am Ende hat der Kollege dann sogar der direkte Gegner noch zu unfairen Maßnahmen gegriffen und trotzdem hat er es geschafft. Also herzlichen Glückwunsch an den KTM-Werksfahrer Simon Lengenfelder. Er hat da tatsächlich Geschichte geschrieben und das war sehr harter Kampf, der am Ende wirklich belohnt wurde.
Ja, aber da muss ich auch nochmal reingrätschen, denn es hat auch noch einen Weltmeister aus Deutschland gegeben mit österreichischer Beteiligung, nämlich das Yard-Team von Mandy Kainz, müsstest du als Österreicher eigentlich kennen. Die sind mit meinem Sky-MotoGP-Experten Marvin Fritz, ist jetzt schon 2 Wochen her, Langstreckenweltmeister mit der Yamaha geworden, zusammen mit seinen beiden Partnern Marvin Fritz zum 2. Mal in seiner Karriere Langstreckenweltmeister. Okay, war ein bisschen glücklich, weil sie haben den Titel geholt mit der Yamaha, weil die BMW von Markus Reiterberger unter anderem 40 Minuten vor Ende des 24-Stunden-Rennens beim Bol d'Or in Frankreich in Le Castellet kaputt gegangen ist. Aber okay, das ist halt ein 24-Stunden-Rennen gewesen und kein 23-Stunden-20-Minuten-Rennen. Deshalb Gratulation hier auch nochmal an unter anderem Marvin Pritz und Mandy Kainz für diesen 2. Langstrecken-WM-Titel bei den Motorrädern wohlgemerkt.
Also, was ihr beide auf eurem Schirm habt, das ist Wahnsinn, ja. Es kann nirgendwo in Europa wahrscheinlich irgendwo ein Rennen stattfinden, ohne dass ihr beide nicht A, wisst, wer gewonnen hat, B, die Background-Story habt und C, auch noch mindestens 3 Leute kennt, die irgendwie dabei waren als Teamchefs, als Fahrer, sonst irgendwas. Wir freuen uns auf das Wochenende, Eddie. Wir werden es natürlich bei ProSieben bei dir anschauen und dann nächste Woche darüber sprechen, wer dann tatsächlich DTM-Champion 2025 geworden ist. Danke, Eddie. Gleich geht's weiter mit der Formel 1. Kurze Pause.
Hallo, hier ist Marc Girardelli und ihr hört Sportradio 360.
So, es ist die Big Show 729. Es geht weiter mit der Formel 1. The Voice ist dabei geblieben, neu dazugekommen. In Landshut, aus Landshut, um Landshut herum. Stefan Ehlen, Formel1.de. Servus, Stefan.
Hallo in die Runde.
Ralf Schumacher ist irgendwie the gift that keeps on giving. Also wenn ich auf eure Seite gehe, Stefan, es ist jede Woche irgendein Zitat von Ralf, und jetzt sage ich schon zum 2. Mal fast Mick, weil er eben über Mick gesagt hat, also er würde diese Indycar-Tests nicht machen, die wären ihm zu gefährlich. Stefan Ehlen, was steckt da dahinter? Ist das ein ernsthafter Test? Möchte Mick Schumacher in die Indycar-Serie, weil er in der Formel 1 kein Leiberl hat? Was steckt da dahinter?
Also ich glaube, ganz grundsätzlich steckt bei Mick Schumacher dahinter, dass er gerne Formelautos fährt. Das hat er auch neulich nochmal betont. Er hat gesagt, Formelautos, das ist einfach, vermittelt ihm ein anderes Gefühl. Sportwagen, das ist auch was Feines. Aber er sieht sich halt bei freistehenden Rädern, er sieht sich beim Fahren mit offenem Dach sozusagen. Und deswegen probiert er jetzt die Indycars aus. Man muss es im Prinzip so sehen, es gibt nicht sehr viele Möglichkeiten außerhalb der Formel 1, ein schnelles Formelauto zu bewegen. Eine Nachwuchsserie ist durch, ja, da darf er ohnehin nicht mehr starten, weil er ja die Formel 2 gewonnen hat zum Beispiel schon. Das heißt, da bleibt nicht mehr viel, wenn du dann das machen willst. Dann bleibt noch in Japan die Super Formula, die aber auch eher Nachwuchscharakter hat inzwischen. Da kann man auch wunderbar Geld verdienen, da kann man auch länger eine Karriere machen, aber ist halt natürlich auch weit weg. Ne? Japan ist das andere Ende der Welt und dann bleibt eigentlich nur noch die IndyCar-Serie in Amerika mit dem Highlight Indy 500. Und das ist ein Weg, der tatsächlich von mehreren ehemaligen Formel-1-Fahrern auch bestritten wurde. Stichwort Romain Grosjean, Stichwort Marcus Ericsson, der sogar das Indy 500 gewonnen hat. Also da sind ehemalige Formel-1-Fahrer gefahren. Die haben in der Formel 1 jetzt nicht alles zerrissen. Aber bei den IndyCars unter einem anderen Format, das ist ja eher eine Einheitsserie mit gleichem Chassis, aber unterschiedlichen Motoren, da kann man vielleicht als Fahrer noch ein bisschen mehr den Unterschied machen. Und da hat man die Möglichkeit, vielleicht auch mit einem Team, das jetzt nicht Top- und Spitzenkategorie ist, mal ein bisschen was zu reißen. Also sportlich gesehen ist die IndyCar-Serie sehr attraktiv. Was jetzt allerdings dazukommt, ist halt die Sache, die IndyCars sind verdammt schnell. Die IndyCars fahren vor allem im Oval bis zu 380 km/h. Das ist viel und das ist vor allem dann viel, wenn die Mauer einfach sehr eng links und rechts steht. Und gerade dieses Ovalfahren, das kennen wir im europäischen Motorsport eigentlich nicht. Es gibt nur sehr wenige Ovale hierzulande und diese irren Geschwindigkeiten, die da gefahren werden, die sind einfach respekteinflößend, weil da auch immer wieder schwere Unfälle passieren. Und das schreckt zum Beispiel auch den Max Verstappen ab. Der sagt, Le Mans kann ich mir vorstellen, 24 Stunden Nürburgring kann ich mir vorstellen, aber Indycar, da reicht's mir, wenn ich zuschaue. Und das zeigt im Prinzip schon ein bisschen, ja, das ist nochmal eine Extra-Nummer. Und nicht umsonst ist es auch so, dass viele Fahrer, die in die IndyCar-Serie wechseln, zunächst sagen, okay, ich fahre auf den Rundkursen, also auf den normalen Rennstrecken. Und die Ovale, die lasse ich mal am Anfang aus. So hat es beispielsweise auch Romain Grosjean gemacht. Und das ist so ein Thema, der Mick, der wird jetzt einen Test machen. Der wird zwar in Indianapolis fahren, aber nicht auf dem Oval, sondern auf dem Infield-Kurs. Den hat die Formel 1 früher auch schon gefahren, da ist die MotoGP auch unterwegs, also das ist eine eher traditionelle Rennstrecke, da wird er sich jetzt mal mit dem Auto ein bisschen vertraut machen und dann wird man sehen, wohin das dann führt. Ich kann mir gut vorstellen, dass er sich da gut anstellen wird, ich kann mir auch gut vorstellen, dass das funktioniert, aber wenn man das halt ernst meint und sagt, ich will da wirklich rüberwechseln nach Amerika, dann werden früher oder später halt auch die Ovale ein Thema. Und ja, man kann jetzt da in seiner Historie wühlen und sagen, er hat in der Formel 1 schon genug Schrott produziert. Ja, das ist so. Ob dann das in IndyCar auch so sein wird, das weiß keiner. Es kann auch einfach sein, im Auto in IndyCar, das liegt ihm brutal und er fährt da alles in Grund und Boden, weiß man einfach nicht. Aber um das rauszufinden, ist das Erste und das Logische, dass man einfach mal so eine Probefahrt absolviert und mal guckt, wie einem das so taugt, wie auch einfach da die Reifen sind, wie der Motor anspricht, wie die Teams da mit den ganzen Sachen umgehen und so. Und ja, ich finde es eigentlich gut, weil wir haben oft uns darüber beklagt, dass es heutzutage dieses Spezialistentum gibt, dass man halt eine Sache fährt und eine Sache kann und alles andere dann einfach ignoriert. Und der Mick Schumacher sagt jetzt, Mensch, ich komme aus der Formel 1, ich habe Sportwagen gefahren, jetzt würde ich mir gerne die Indycars anschauen. So ähnlich wie Max Verstappen, der sagt, naja, die Formel 1 mit nur 24 Rennen im Jahr, das füllt mich einfach nicht aus. Ich möchte einfach noch am Nürburgring rumfahren. Und ja, also ich bin sehr gespannt tatsächlich und könnte mir auch gut vorstellen, dass wenn Mick nach Amerika wechselt, dass das nochmal für neues Interesse sorgen wird.
Tja, so, apropos Interesse. Ich habe ja vorhin im Golfteil gerade gesagt, dass ich während des Ryder Cups so aufgeregt war, dass ich immer wieder zurückgeschalten habe auf Kanal 203 und dort dann mir angeschaut habe den Grand Prix von Spa 2004. Und die Erinnerung ist Wahnsinn, wenn man nicht gerade ein Historian ist wie ihr beide, aber ich habe schon wieder Antonio Pizzonia. Also ja. Wenn mir irgendjemand gesagt hätte, dass der jemals Formel 1 gefahren, ich habe es komplett vergessen. Und der ist gar nicht schlecht gefahren, zumindest dieses Rennen. Also es ist erstaunlich. Naja gut, die aktuelle Formel 1 der Voice geht aber weiter in Singapur. Die ersten Bilder, die ich gesehen habe, so kenne ich Singapur gar nicht, aber Shift, das wäre doch mal schön, oder? Ein Stadtrennen im Regen, oder wäre das nicht schön? Weil es zu eng ist, einfach alles.
Ja, ist natürlich zu eng und dann wird es den einen oder anderen Ausrutscher geben, das ist klar. Aber es sollten ja mit die Besten der Welt sein, die in diesen Formel 1 Autos sitzen. warum nicht? Ich meine, die Wetterbedingungen sind so, wie sie sind. Und wir wissen, in Asien kann es durchaus auch mal, wir hatten vor kurzem ja auch wieder Taifuns. Es ist tatsächlich die Saison dafür auch gerade. Das könnte durchaus sein, wobei ich glaube, dass dem Max Verstappen wäre das nicht so recht, denn der hat da noch eine Rechnung offen. So richtig gut war er da noch nicht. Und er hat ja nun gerade einen Lauf mit diesen beiden Erfolgen, die er zuletzt hatte in Monza und dann in Italien, in Aserbaidschan, in Baku. Jetzt wird man darauf ankommen, um mal zu sehen, ob tatsächlich ein Kurs, der dem Red Bull nicht so wahnsinnig entgegenkommt, ob tatsächlich die Veränderung am Unterboden, ob das Momentum, das sie gerade haben, ob das tatsächlich da auch hilft. Es ist, wenn man so will, will er noch eine kleine Chance haben, vielleicht doch noch, um den Titel mitzureden, der Max, dann müsste er jetzt die Erfolgsserie fortsetzen, eben auch in Singapur. Und es wird sehr, sehr spannend sein, ob er das tatsächlich hinkriegt. Fahrerisch ist es gar keine Frage, aber was macht das Auto? Und interessant sein wird auch sehen, denn bisher ist ja die McLaren-Truppe Piastri Norris auf einer Welle des Erfolges durch die Saison geschwommen. Und jetzt gab es den ersten robusten Rückschlag. Da hat ja nur gar nichts vom wieder rausschälen. Und ob sie das da besser hinkriegen, ob sie tatsächlich das aus dem Siegestritt gebracht hat oder ob sie tatsächlich da jetzt wieder zurückschlagen und Papaya wieder alles überragt. Es sind eine Menge spannende Fragen, die wir in dieser Form, Stefan, in der Formel 1 Saison 2025 so in der Form eigentlich noch nicht hatten.
Nee, das ist richtig. Und ich glaube, die große Frage, die sich jeder stellt, ist halt, kann es wirklich gehen, dass diese Sache noch gibt für McLaren? Und ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass da die Erfolge von Red Bull ganz spurlos bei McLaren vorbeigehen, sondern, also ich kann mir schon vorstellen, dass denen auch ein bisschen das Zäpfchen geht, weil die haben eigentlich alles zu verlieren. Ne? Da kann es nichts anderes geben als Resultat am Ende bei McLaren, als dass die beide Titel holen. Den Konstrukteurstitel werden die kriegen, definitiv, da beißt die Maus keinen Schaden ab. Aber wenn die Fahrerwertung vergeigen würden, das hätte schon historische Dimension, wenn man das so versieben würde noch. Und der Piastri hat es gezeigt in Baku, ne? Also selbst er, der so roboterhaft gewissermaßen alles abspult, so wie Alain Prost, wie Michael Schumacher, da gab es ja die diversen Vergleiche. Und wenn er dann so dermaßen reinhaut und im Qualifying einen Unfall baut und im Rennen einen Unfall baut, ja, ich weiß nicht. Also es kann schon sein, dass das jetzt auch ein bisschen psychologisch wird, die ganze Geschichte noch. Aber es hängt natürlich stark davon ab, wie gut halt der Red Bull jetzt sein wird bei den nächsten Rennen. Singapur war jetzt nicht so die Red Bull-Strecke in den vergangenen Jahren. Aber wer weiß, wenn der Red Bull dort und in Austin tatsächlich einigermaßen mitspucken kann, wenn da die Puste da ist, dann könnte es noch echt interessant werden. Und vielleicht rächt sich's dann auch, dass McLaren bisher nicht auf einen Fahrer gesetzt hat, sondern gesagt hat, wir lassen die Punkte mal so fallen, wie es halt gerade kommt. Ja, der Verstappen, der hat keinen Teamkollege, den er fürchten muss oder so. Der Verstappen muss nicht auf Steilregie achten. Ich sag's ja nur, ne? Und das könnte noch ganz schön interessant werden. Aber eben, die Voraussetzung muss sein, dass der Red Bull halt mindestens mithalten kann.
Ein Auto, das jetzt nicht unterm Radar fliegt, aber ich finde, wir sprechen jetzt über einen Fahrer und ein Auto jetzt gar nicht oft genug, der Voice, das ist irgendwie George Russell im Mercedes, der ja eigentlich auch eine sehr gute Saison fährt. Ein Rennen hat er gewonnen in Kanada, aber ansonsten ist das eigentlich ein Muster. Einmal ist er rausgeflogen in Monaco, aber ansonsten ein Muster an Konstanz, immer vorne dabei, vielleicht nicht ganz vorne. Warum interessiert uns das so wenig? Also wir haben ja über ihn gesprochen, als er sich die ganze Zeit beschwert hat, über alles. Und das und dann, obwohl er in Monaco diese Strafe in Kauf genommen hat, weil er dann innen überholt hat. Aber ansonsten reden wir zu wenig über George Russell, der Voice.
Kann man sagen, aber natürlich spitzt sich alles jetzt auf den Titelkampf zu. Im Schlussdrittel der Saison 2025 ist logisch, da ist der Fokus drauf. Auch die Frage natürlich, wenn sie tatsächlich bei McLaren keine Nummer 1 in absehbarer Zeit herausstellen, dann werden die tatsächlich Norris und Piastri doch nochmal zusammenrauchen und sich gegenseitig Punkte wegnehmen. Tatsächlich muss man sagen, beschwert er sich jetzt inzwischen weniger, der George Russell, und macht einen sehr, sehr guten Job, dass er aber zu den Top 4 in der Formel 1 gehört, fahrerisch. Das wissen wir eigentlich schon seit langer Zeit. Das haben wir an dieser Stelle hier bei dir, bei Sportradio auch schon oft genug erwähnt. Er ist die klare Nummer eins bei Mercedes und ist jetzt tatsächlich auch diesen großen Fußstapfen, hat sich wirklich reingefühlt, macht das Bestmögliche mit dem ihm zur Verfügung stehenden Material eigentlich Wochenende für Wochenende. Und das ist schon eine besondere Qualität, das ist gar keine Frage. Ist aber im Grunde nur dadurch zu erklären, dass da so wenig drüber diskutiert und geredet wird, weil jetzt die Spannung vorne an der Spitze steht. Wer wird denn nun Titelträger und stolpern die überlegenen McLaren-Zwillinge noch? Was macht der sensationelle Max in seiner momentan fahrerischen Form? Es ist ja völlig wurscht, ob er nun in Baku fährt, in Monza oder an der Nürburgring-Nordschleife. Auch der Erfolg im Emil Frey Ferrari am Nürburgring in der grünen Hölle wird ihn sicherlich nochmal beflügelt haben. Sein Selbstwertgefühl ist dann nochmal gestiegen. Aber du hast recht, Jens, man müsste eben auch mal tatsächlich den George Russell hervorheben und rausheben. Das ist nicht selbstverständlich. Wir sehen es ja gerade bei Ferrari, was es da für Probleme hin und her gibt. Und da hat man auch jetzt über Jahre eigentlich sich darauf fokussiert und vorbereitet, dass es nun 2025 endlich mal klappt. Und es klappt wieder nicht. Also Mercedes hat sich aus einer Formkrise rausgearbeitet. Das hängt auch ganz klar an Starfahrer George Russell.
Okay. Ja, die großen Fußstapfen, von denen der Voice sprach, sind natürlich von Lewis Hamilton, der unter der Woche leider Roscoe verloren hat. Roscoe war sein Hund, der, ja, die Rasse schaut halt jetzt grundsätzlich nicht wahnsinnig sportlich aus, aber Lewis, was soll ich sagen? Ich meine, ich habe meinen Hund vor ziemlich genau einem Jahr verloren, das ist einfach furchtbar. Es wird die Leistung von Lewis nicht weiter beeinträchtigen, aber klar, der ist im Moment nicht gut drauf. Jetzt ist ein Thema über die letzten zwei Wochen, ich weiß nicht, ob es ein Thema ist, aber auch das wieder, entnehme ich deinem Portal, Stefan Ehlen. Christian Horner, ist ihm schon so langweilig, dass er mit allen möglichen Rennstellen in Verbindung gebracht wird, oder ist das tatsächlich jetzt nur Silly Season, was die Funktionäre angeht?
Ich glaube, es ist ein bisschen Silly Season. Der hat alle Zeit der Welt. Der muss jetzt nicht schnell irgendwie was Neues finden. Der hat auch genug Geld gekriegt als Abfindung von Red Bull nochmal. Ich kann mir schon vorstellen, dass der auch eine offene Rechnung noch hat, dass der nochmal irgendwann mal auftaucht irgendwo im Formel-1-Umfeld. Aber ich glaube, dass da gerade vieles einfach reingedichtet wird im Sinne von, ja, Alpine bräuchte doch mal jemanden so wie den Horner, ne? Oder er hat bei Red Bull nie die Teilhaberschaft gekriegt, die er sich vielleicht gewünscht hätte. Deswegen wäre er doch für Haas ein idealer Kandidat, weil die doch eigentlich auch immer straucheln. Also da wird, glaube ich, gerade sehr viel reingetragen, was vielleicht auch nicht so da ist. Andererseits kann ich mir auch gut vorstellen, dass der Horner einfach mal so ein bisschen sondiert. Also es ist wie bei so vielen Gerüchten, ein bisschen was ist vielleicht schon dran. Aber die Frage ist natürlich auch, ja, will er das jetzt tun, nur um dabei zu sein, oder will er da wirklich tatsächlich nochmal was aufbauen und allen zeigen, wie gut er eigentlich wirklich ist? Und deswegen glaube ich, da wird es keine Schnellschüsse geben. Wir erinnern uns alle, wie lange der Carlos Sainz gebraucht hat, um seine Entscheidung zu treffen, dass er jetzt zu Williams wechselt. Ähnlich wird es der Christian Horner auch machen. Ich glaube, der wird sich sehr genau anschauen, was sind da die einzelnen Perspektiven, was sind die Hebel, die er da bewegen kann und was sind die Erfolgsaussichten, bevor er dann irgendwie sagt, ja, alles klar, es wird Haas oder es wird Alpine oder es wird was ganz anderes. Aber der ist jung genug, dass er da nochmal was starten kann. Man sieht es ja auch an Flavio Briatore, der ist ja auch ewig jung geblieben. Der ist auch wieder da, der mischt auch wieder mit.
Also deswegen, Typen wie wir.
Typen wie wir, genau. Und deswegen denke ich, der Christian Horner, der kommt nochmal zurück. Wie und in welcher Funktion? Der Toto Wolff hat ja schon gemutmaßt und gewitzelt. Lass ihn bitte nicht zu FIA gehen, weil sonst kriege ich ein Problem.
Ja, das ist wahr. Aston Martin wird sich natürlich anbieten mit Adrian Newey. Schauen wir mal. Nur zu meiner Gedankenstütze vielleicht noch, The Voice. Es gab ja vor, waren es 3-4 Jahre, die Idee, dass sich Porsche, was glaube ich, bei Red Bull einkauft, die Hälfte des Teams, glaube ich, kauft, wenn es richtig war. Jetzt weiß ich nicht, hat sich damals, war das eher die Mateschitz-Fraktion, die sich dagegen ausgesprochen hat, oder war es Christian Horner? Und wenn es denn Christian Horner war, gibt's die Chance auf ein Comeback? Hat Porsche die Kohle überhaupt noch? Ist das auf ewig vom Tisch?
Also es ist, glaube ich, jetzt erstmal für eine ganze Weile vom Tisch, denn Porsche hat momentan respektive VW keine Kohle. Wir wissen, wie es denen tatsächlich geht. Es ging um einen Joint Venture, über das du sprichst, und die Fraktion, die da klar dagegen war, war Christian Horner, der wollte das überhaupt nicht. Und insofern geht ja im nächsten Jahr Red Bull mit einer eigenen Power Unit an den Start, unterstützt in Zusammenarbeit mit Ford. Und Das hat tatsächlich auch Christian Horner ein bisschen zu verantworten. Ich glaube, das hätte ganz gut funktioniert. Das wäre auch von der Strahlkraft der Namen, ja, Red Bull mit Porsche, schon was ganz anderes gewesen als jetzt Red Bull mit eigener Power Unit / Ford. Aber klar ist, das Thema ist jetzt vom Tisch, das ist abgehakt und jetzt muss man sehen, wie Red Bull tatsächlich zurande kommt. Sie haben sehr viel Know-how eingekauft, sie haben sehr viel Geld investiert, unter noch Christian Horner, um eine eigene Motorenfabrik aufzubauen, haben sich exzellente Leute von allen anderen Herstellern geholt, von Honda, von Mercedes, von Ferrari. Das wird spannend sein im Hinblick auf nächstes Jahr. Aber so ein bisschen der Traum, den ich ja auch hatte, ich habe lange für Porsche gearbeitet, über 15 Jahre, diese Traum eher Red Bull Porsche, das wird es in absehbarer Zeit nicht geben, das ist vom Tisch.
Tja, also da gehe ich noch weiter zurück als 2004, aber 1984, Niki Lauda mit der McLaren Weltmeister und der ich habe jetzt wieder mal wirklich vorgestern erst wieder reingelesen, diese Grand Prix Stories von Heinz Brüller über die Saison 1984 und dieser Porsche wurde uns ja damals von Heinz Brüller in Österreich als Porsche Tag Heuer verkauft und ich dachte, die haben irgendwas miteinander zu tun, aber Tag Heuer ist ja eine Uhrenfirma und das war, wenn ich es richtig verstanden habe, den Porsche-Leuten gar nicht so recht, dass dieser Motor dann irgendwie immer diesen Zusatz hatte, Tag Heuer, dabei, das war ja ein reiner Porsche-Motor. Aber ich gebe dir natürlich völlig recht, der Voice, das Fender Strahl.
Einer muss das zahlen damals, und das war tatsächlich TAG. Heuer, ist eine separate Firma, TAG, Technik Avantgarde, also Saudi-Arabien, und die haben das tatsächlich im Grunde alles komplett finanziert. Und deswegen stand tatsächlich auch TAG/Porsche drauf. Porsche hat am Anfang so ein bisschen tatsächlich bisschen gemäkelt. Ich erinnere mich sehr genau an die Zeiten. Aber am Ende, nachdem der Motor so ein absoluter Oberknaller war und dann ja Sieg um Sieg, Grand Prix Sieg, Titel um Titel geholt hat, ist Porsche automatisch da nach vorne getreten und war der Name, den jeder verwendet hat und mit diesem Erfolg zusammengebracht hat, verbunden hat. Am Ende war es egal. Porsche hat die eigene Kohle nicht gehabt. Die kam dann von TAG und Monsieur AOG und das war am Grunde eine Traumehe, hat hervorragend funktioniert. Und ich bin sicher, der Brüller hat das auch sehr wortreich beschrieben. Das war eine tolle Geschichte.
Ja, und er hat vielleicht auch mehr erzählt, als ihm erzählt wurde. Aber das sind nur haltlose Gerüchte. So, wir können natürlich nicht schließen ohne. Also es ist klar, dass die berufliche Aufmerksamkeit von Stefan Ehlen an diesem Wochenende auf der Formel 1 liegt. Aber Stefan, die Tischtennisgemeinde Deutschlands lechzt. Ich meine, Dimitar Ovtcharov, ein fantastischer Spieler. Aber ich meine, der legitime Nachfolger von Timo Boll ist Stefan Ehlen. Wann wird man dich wieder in Action sehen?
Also nach dem Auftakt im Pokal, der ja recht erfolgreich verlief vor ein paar Tagen, habe ich jetzt dann bald mein erstes Rundenspiel in der Nachbarschaft hier. Und das findet am 10. statt. Also du kannst dir sicher sein, im Anschluss daran werde ich natürlich berichten, wie es mir gegangen ist. Und ich hoffe natürlich, dass meine aktuelle Form so hält, dass es weiter von Erfolg gekrönt sein wird. Aber ja, es wird sich zeigen. Die anderen wollen halt auch gewinnen, gell?
Wie oft hast du tatsächlich Zeit, um zu trainieren?
Ich versuche einmal die Woche tatsächlich. Das ist jetzt nicht so viel. Ich würde gern mehr machen, aber man muss es auch ein bisschen balancieren, ja, mit Beruf und Familie. Genau, aber einmal die Woche, da bin ich im Training und da versuche ich mich zu verbessern.
Ist einfach so viel alte Klasse da, dass das auch reicht. Danke euch beiden. Das war's mit Motorsport in der Big Show 729. Nächste Woche wieder. Jetzt kurze Pause.
Hallo, ich bin Julia Görges und ihr hört Sportradio 360.
He steps up. He's all by himself. Fires into the end zone. Caught! Touchdown! No! No! And he's got a touchdown! He is Houdini! What a play!
Oh, he's got the first down! Oh, a Bob Roethlisberger! Wow!
Brenner's NFL Rundown steht jetzt an in der Big Show 729. Game Day 4 ist in the books und das herausragende Spiel, was sicher im Baseball hat man früher mal gesagt, you win some, you lose some. Oder sagt man immer noch. Und dann gab es ja dieses All-Star Game, in dem Rob Manfred dann abgebrochen hat, weil keine Pitcher mehr waren. War Rob Manfred dann, war es noch Bud Selig? Ich glaube, Bud Selig war es damals noch Commissioner. Anyway, Unentschieden kommen auch in der NFL nicht so oft vor. Andreas, 40-40, Einstand quasi im Tennis zwischen den Packers und den Cowboys. Ein absolutes Spektakel, aber wird man dann nicht am Ende der Saison vielleicht sagen, okay, es war ein Spektakel zwischen zwei Mannschaften, die dann eigentlich irrelevant sein werden?
Tja, es war auf jeden Fall ein sehr unterhaltsames und fast verrücktes 40-40 Unentschieden zwischen den Packers und den Cowboys. Aber ich bin zwar bei dir, Jens, dass die Cowboys aller Wahrscheinlichkeit nach am Ende der Saison irrelevant sein werden. Wenn die Packers das auch wären, wäre das schon ein bisschen überraschend. Die haben jetzt dieses Unentschieden. Das war nicht super. Letzte Woche haben sie gegen die Browns ein Spiel überraschend verloren, aber das ist schon ein Team, das zu Beginn der Saison gezeigt hat, dass es eigentlich deutlich besser sein kann, als das, was es in den letzten beiden Wochen auf den Platz gebracht hat. Nun liegt die Wahrheit vielleicht wieder irgendwo in der Mitte, aber die Packers haben potenziell eine sehr starke Defense und in der Offense gibt's auch eine Menge Playmakers. Also die würde ich noch nicht abschreiben, das wäre mir deutlich zu früh.
Wenn ich, Andreas, auf die AFC North schaue, dann denke ich mir, okay, 1-3 Baltimore, das nehme ich als Steelers-Fan immer, 3-1 Steelers nehme ich natürlich auch, aber Baltimore ist dann schon die Mannschaft, vor allem wenn Cincinnati ohne Joe Burrow spielt, die mir am meisten Sorgen macht. Aber ist Baltimore wirklich so schlecht, wie der Record es aussagt?
Tja, die Bilanz der Ravens ist natürlich enttäuschend im Vergleich zu dem, was man von ihnen erwartet hat, nämlich, dass das ein Team ist, das um den Super Bowl-Titel mitspielt. Die Bilanz spiegelt das derzeit nicht wider. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass das Startprogramm für Baltimore mit den Gegnern schon brutal schwer war. Also das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, sie haben jetzt dann auch zusätzlich noch Verletzungsprobleme, die obendrauf kommen, was die Sache nochmal erschwert hat. Deswegen würde ich sie noch nicht ganz abschreiben wollen. Aber man muss auch ganz klar sagen, die Ravens-Verteidigung ist eine Riesenenttäuschung, gerade wenn es darum geht, das gegnerische Laufspiel zu verteidigen. Da waren sie wirklich eins der schlechtesten Teams der Liga und jetzt ist Madubike jetzt für den Rest der Saison auch noch raus. Dadurch wird es vermutlich erstmal nicht besser. Die müssen schon Lösungen finden, um dieses Problem in den Griff zu bekommen. Wenn sie das nicht tun, dann wird's schwer. Aber wir haben natürlich auch gesehen, wie die über die Buffalo Bills hinweggerannt sind, offensiv. Also dieses Potenzial ist ja immer noch da. Aber es könnte halt sein, dass ihnen die Verteidigung am Ende der Saison den Strich durch die Rechnung macht.
Was du nicht weißt, Andreas, oder was du vielleicht weißt, wenn du ihm bei Insta folgst, Jürgen Schmieder ist gerade in Spanien, in Madrid gelandet, dann weiter nach, ich glaube, er ist in Madrid gelandet, wo er den ersten Schinken gegessen hat, dann weiter nach Barcelona. Aber Schmiede wird natürlich auch die Detroit Lions, seine Detroit Lions, verfolgt haben. Die können, also 3-1, nimmt er immer, nimmt er jederzeit. Die Frage ist, spielen die schon am Limit oder gibt's da vielleicht sogar noch Luft nach oben?
Ja, bei den Lions darf man nicht vergessen, das erste Saisonspiel auswärts in Green Bay. Über die Packers haben wir ja gerade geredet. Da hat Green Bay Detroit ganz, ganz schlecht aussehen lassen mit ihrer starken Defense. Diese Lions haben ja schlecht angefangen und sie haben ihren Offensive Coordinator verloren, sie haben ihren Defensive Coordinator verloren. Also da gab es eine ganze Menge Fragezeichen und nach dem ersten Saisonspiel haben sich schon viele Leute Sorgen gemacht. Danach kamen aber die nächsten Partien, wo sie wieder ausgesehen haben wie die Detroit Lions, die wir in den letzten Jahren kennengelernt haben. Insofern weiß ich jetzt gar nicht, ob da noch so extrem viel Luft nach oben ist, weil die Lions, die in den vergangenen zwei Spielzeiten eins der absolut besten Teams der NFL waren, spielen wieder auf einem ähnlichen Level. Wenn sie das halten können, gehören sie auf jeden Fall zu den Mannschaften dazu, die am Ende ganz vorne mit dabei sind. Und wer dann am Schluss den Pokal gewinnt, das wird wie immer von Kleinigkeiten abhängen und natürlich von der Verletztenliste im Januar.
Musikradio 360 ist bei dir, Andreas, in besten Händen. Frage allerdings, weil ich weiß es einfach nicht, aber ich habe das nur gelesen, wer der Halbzeit-Act im kommenden, ich würde immer noch sagen, in der kommenden Super Bowl ist, aber meinetwegen auch im kommenden Super Bowl. Und deshalb die ganz schlichte Frage, wer zur Hölle ist Bad Bunny?
Tja, viel kann ich da ehrlich gesagt, ohne länger zu recherchieren, auch nicht drüber sagen, außer dass es ein aktueller Hip-Hop-Star ist, was jetzt nicht unbedingt das Thema ist, mit dem ich mich rund um die Uhr beschäftige. Will nicht sagen, ich bin im Thema Hip-Hop total ahnungslos, aber meine Expertise endet irgendwann Mitte der 90er Jahre und was da so in den letzten Jahren passiert ist, hat mich nicht mehr allzu sehr bewegt. Davon abgesehen muss man einfach mal eins verstehen. So wie derzeit die Halbzeitshows beim Super Bowl produziert werden, wendet sich das an ein extrem junges Publikum. Also alle, die Anfang 60 sind und sagen, oh, das ist aber in San Francisco, da muss doch Metallica spielen oder irgend sowas. Vergesst's, Leute. Die Zeiten sind vorbei. Und es braucht wahrscheinlich wieder ein Nipplegate, wie damals bei Janet Jackson, dass die NFL möglicherweise umschwenkt und dann sagt, jetzt machen wir hier aber mal jugendfreies Publikum und jugendfreies Programm für ein älteres Publikum, dann auch nicht erschrecken, wir holen jetzt die 70-jährigen Rockstars wieder auf die Bühne. Aber ich glaube nicht, dass das so schnell passieren wird. Deswegen, das ist die derzeitige Situation. Ich sehe keine große Änderung am Horizont. Das ist der Weg, den die NFL gehen will. Man will halt die Liga an ein jüngeres Publikum verkaufen, weil die Alten haben sie ja schon.
In Miami schaut's ganz, ganz bleak aus, weil sich Tyreek Hill auch verletzt hat und in der Saison nicht mehr zurückkommen wird. Joe Burrow ist auch nicht wahrscheinlich, dass er zurückkommen wird. Sind das, also die Dolphins und die Bengals, sind das die einzigen beiden Teams, die wirklich mit ganz, ganz krassen Verletzungen zu kämpfen haben, oder gibt's auch noch frühe, prominente Verletzungen bei anderen Teams?
Ja, Verletzungen sind ja immer der große, man kann gar nicht sagen Gleichmacher, sondern sie sind immer der große Faktor, den man immer mit besprechen muss, wenn man vor der Saison Prognosen macht, weil die Prognosen basieren natürlich auf einer idealen Version des Kaders, die zu Saisonbeginn zum größten Teil eben noch beisammen ist, und wenn dann die ersten Spiele kommen und die ersten Leute ausfallen, ändert sich schon alles. Verletzungen grundsätzlich sind Teil dessen, womit die Trainer umgehen müssen. Aber es gibt natürlich zwei Sorten von Verletzungen, die es unglaublich schwer machen. Nämlich erstens auf der wichtigsten Position der Liga, nämlich Quarterback, wo es nur wenige Quarterbacks gibt, die wirklich ganz außergewöhnlich sind. Und Joe Burrow gehört da ohne Frage dazu. Wenn der fehlt, den kann man nicht gleichwertig ersetzen. Man kann natürlich so gut wie möglich versuchen, um das Problem drumherum zu spielen, aber es wird schlicht und einfach auf gar keinen Fall das Gleiche sein. Die andere schwierige Situation ist, wenn man auf einer Position gleich mehrere Spieler verliert. Sagen wir mal, man hat 5 Linebacker im Kader und von denen fallen 3 aus. Und solche Dinge passieren ständig. Da muss man dann halt ganz klar sagen, da kommt jede Mannschaft an ihre Grenzen, da kommt auch jeder Trainerstab an seine Grenzen. Fehlt einer, kann man Lösungen finden, um ein Problem drumherum zu arbeiten. Aber wenn man 3 Probleme gleichzeitig hat, kann man nicht um so viele Probleme gleichzeitig drumherum arbeiten. Dann wird's halt irgendwann mal zu viel und dann wird man das halt brutal merken. Was jetzt Tyreek Hill angeht, die Verletzung ist natürlich schrecklich, die er da erlitten hat, und man kann ihm nur die Daumen drücken, dass er wieder einigermaßen wiederhergestellt nochmal in der NFL spielen kann. Man muss jetzt bei der Dolphins Offense allerdings auch sagen, das, was sie vor 2 Jahren hatten, wo sie komplett auf Speed gebaut haben und wo Tyreek Hill und Jalen Waddle und Devon Achane allen Verteidigern davon gelaufen sind und das Scheme von Coach Mike McDaniel die Gegner alle verwirrt hat und Tua Tagovailoa mit präzisen Pässen die Gegner seziert hat, das ist vorbei. Das ist auch deswegen vorbei, weil die gegnerischen Verteidigungen inzwischen Lösungen gefunden haben. Eins davon ist, man spielt halt in der Verteidigung vorsichtig, versucht dafür zu sorgen, dass die schnellen Receiver keine 1-gegen-1-Duelle gegen langsamere Cornerbacks mehr haben. Man spielt mehr Zonenverteidigung, die Safeties warten ein bisschen tiefer, weil das einzige Ziel ist, man will diese Big Plays wegnehmen und dafür sorgen, dass wenn Pässe geworfen werden, dass sie vor die Safeties geworfen werden müssen. Und das hat bei den Gegnern der Dolphins in den vergangenen Jahren sehr gut geklappt. Und die Dolphins haben auch nicht wirklich eine Antwort darauf gefunden, wie sie zu ihrer alten Explosivität in der Offense zurückkommen können. Dass Tyreek Hill jetzt fehlt, ist zum einen natürlich tragisch, vor allen Dingen für ihn. Und er ist natürlich auch immer noch ein guter Receiver. Dieser absolute Ausnahmespieler, der in Kansas City war und der die ersten ein, zwei Jahre in Miami war, das ist, glaube ich, eh schon vorbei.
Ja, und hinten raus kann man sagen, in Germany we call it a Klassiker. Was, Andreas, muss man am kommenden Wochenende in jedem Fall gesehen haben?
Ja, es ist eine Woche, wo es nicht das absolut herausragende Spiel gibt, aber es gibt viele interessante Partien. Ich glaube, am Sonntag wird im Mittelpunkt stehen Philadelphia gegen Denver, die Broncos, die schon zweimal verloren haben, gegen die Eagles, die es immer spannend gemacht haben. Also das Spiel hat durchaus Potenzial. Dazu kommt auch noch das Thursday-Night-Spiel, wo die Rams gegen die 49ers spielen. Die 49ers mit großen Verletzungsproblemen. Jetzt weiß man nicht, ob Purdy spielen kann Donnerstagnacht oder nicht. Aber ganz grundsätzlich ist die Situation so, dass diese beiden Mannschaften am Ende der Saison ein Wörtchen mitreden wollen um den Sieg in der NFC West. Und dann ist sowas natürlich möglicherweise schon vorentscheidend. Und dann dürfen wir auch nicht vergessen, Monday Night Football, die Jaguars gegen die Chiefs. Die Chiefs, die ja endlich wieder wie sie selbst aussahen im letzten Spiel gegen die Baltimore Ravens, gerade offensiv gegen die Jaguars, die 49ers, über die wir gerade geredet haben, am vergangenen Wochenende geschlagen haben, die eine sehr gute Verteidigung haben, die dem Gegner den Ball regelmäßig klauen. Und die Jaguars, die können halt mit diesem Spiel das im ganzen Land übertragen wird, Monday Night Football, wo jeder zuguckt, ein Statement machen und sagen, hey Leute, wir waren vielleicht in den letzten Jahren keine ernstzunehmende Franchise, aber das ist jetzt vorbei. Ab jetzt müsst ihr uns auf dem Plan haben. Das könnte da passieren, wenn die Jaguars zu Hause die Chiefs schlagen.
Das war's. Renners NFL Rundown zu Game Day 4, beziehungsweise Vorschau auf Game Day 5. Danke, Andreas. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 729.
Einen wunderschönen guten Tag, hier ist der Dieter Baumann und ich grüße alle Hörer von Sportradio 360. Ich wünsche einen schönen Tag und Dauerlaufen nicht vergessen.
Big Show 729, es ist Wahnsinn. Ja? Da meldet man sich wieder mal bei Heiko Uldörp und Heiko sagt, er sitzt am Pool und arbeitet dran. Das kann nicht sein, Heiko. In Europa, es ist Schnee bis 1000 Meter angesagt. Sag mir es, tell me it ain't so. Und du sitzt doch drinnen und schaust.
Ja, hier ist es ja, ich sag immer, der September gilt hier noch in Boston als richtig Sommer, also nicht als, ja, wo man mal an guten Tagen 20, 21 Grad bekommt. Nee, also wir hatten vergangene Woche noch 27 Grad. Wir liegen auf einer Höhe mit Mailand. Vielleicht liegt das auch daran. Also ich glaube, in Mailand oder Norditalien ist das Wetter jetzt sicherlich auch noch ein bisschen anders als in Norddeutschland. Ja, es ist echt noch schön. Ich weiß nicht, ob man im Hintergrund die Grillen zirpen hört oder so. Und ich sitze jetzt hier in der Sonne und die hat noch Kraft und ich sitze hier im T-Shirt und in Flipflops und ja, schreibe allerdings über Kälte, über die Eishockeysaison. Die geht ja nächste Woche wieder los und aus deutscher Sicht, ja nicht nur diesmal wegen Leon Dreiseitel, Tim Stützle, Moritz Seider interessant und auch JJ Peterka, der ja mit Utah einen neuen Verein hat, sondern natürlich aufgrund von Marco Sturm ganz, ganz besonders. Aber da werden wir sicherlich auch noch drüber reden.
Ja, damit möchte ich ja anfangen. Du hast ja ein Video gepostet, wo du den Chefcoach selbst besucht hast. Wie groß ist denn, abgesehen von dir, oder hat sich diese Aufregung oder zumindest dieses Rieseninteresse an Marco Sturm, gab es da zu Beginn eines und ist jetzt gerade abgeflaut, weil die Red Sox gerade gegen die Yankees spielen? Wie ruhig kann Marco Sturm im Moment arbeiten?
Also der ist ja Anfang Juni hat er den Vertrag hier unterzeichnet und da war schon ja ordentlich was los, weil es war ja auch so ein bisschen die saure Gurkenzeit. Die Bruins hatten ja achtkantig die Playoffs verpasst, deshalb wurde ja auch der alte Trainer entlassen und Marco ist dann der neue geworden. Die Celtics waren raus aus den Playoffs. Anfang Juni, ja, ist bei den Patriots nichts los und die Red Sox, die waren so ja noch ein bisschen in der Findungsphase. Und natürlich, wir reden hier über Amerikas ältesten NHL-Club und also es ist schon ein Traditionsverein. Wenn da was passiert, dann ist schon immer ein bisschen was los, also wenn da ein neuer Trainer ist. Marco ist der 30. in der mittlerweile 101-jährigen Vereinsgeschichte. Und jetzt zu Saisonbeginn, als vor zwei Wochen das Trainingscamp losging, da war auch dann ein bisschen was da, aber oder ordentlich was los. Aber klar, die Red Sox sind im Moment ein größeres Thema, die Patriots natürlich auch. Die Celtics hatten gestern ihren Media Day, die fangen jetzt auch allmählich an. Man muss aber auch sagen, das ist so die Reihenfolge von den Bruins, wird am wenigsten erwartet. Also da muss man auch als Deutscher, sage ich mal, ehrlich sein. Die Tatsache, dass ein Marco Sturm jetzt hier Trainer ist und somit nicht nur deutsche, sondern auch europäische Sportgeschichte schreibt, ist natürlich der Tatsache geschuldet, dass die Boston Bruins komplett am Boden sind. Und Marco, die Bruins waren im Frühjahr der letzte Verein, der noch ohne Trainer da war. Und ja, also man muss sagen, Charlie Jacobs, der Besitzer der Bruins, der ist nicht gerade dafür bekannt, dass er übermäßig viel und übermäßig gerne richtig viel Geld ausgibt. Ich glaube, da sind sich viele einig, das war auch hier so der Tenor. Marco ist sozusagen die Billiglösung. Marco kennt natürlich auch den Bruins-Kosmos. Der ist vor fast genau 20 Jahren hierher gekommen, im November 2005. Damals befand sich der Verein am Boden, denn damals ist Marco zusammen mit zwei anderen Spielern von den San Jose Sharks hergetradet worden, weil die Sharks den Kapitän der Boston Bruins, Joe Thornton, bekommen haben. Und wenn ein Verein Ende November, also knapp 8 Wochen nach Saisonbeginn, seinen Kapitän weggibt, also es gibt kein größeres Zeichen, als dass der Verein dann wirklich sagt, komm, wir müssen komplett neu anfangen. Und Marco Sturm war damals ein Puzzleteil, ein Chip, der im Gegenzug hergekommen ist, war dann 5 Jahre hier, war in dieser Zeit trotz Kreuzbandriss der beste oder der Stürmer mit den meisten Toren und war auch in der Vergangenheit ja schon immer mal so im Gespräch, vergangenes Jahr bei den San Jose Sharks, ob er da anfangen könnte. Und es war letztlich, also als es dann hieß, ja, die Bruins brauchen einen neuen Trainer, da fiel sein Name schon immer wieder. Und letztlich war es dann keine so große Überraschung mehr, dass er es geworden ist. Und ich habe vorhin gesagt, das ist deutsche Sportgeschichte, weil in allen professionellen Ligen hier, den 4 großen, ist Marco der erste deutsche Chefcoach. Und wenn es um Eishockey geht, dann ist er in der langen Geschichte der NHL der 3. nicht nordamerikanische Chefcoach. Es gab 2000 einen Finnen, der hat die Blackhawks trainiert, und es gab einen Tschechen, Ivan Linka, kennt der eine oder andere vielleicht, weil Tschechen 1998.
Peter Linka verwechsel ich jetzt. War ein Fußballer bei Sturm Graz, aber Ivan Linka, okay, kenn ihn.
Ja, Ivan Linka hat 1998 die Tschechen in Nagano, als die NHL-Profis ja das erste Mal dabei waren, zum Olympiasieg geführt. Und der ist 2000 nach Pittsburgh gekommen, durfte eine Saison und dann noch 4 Spiele in der zweiten Saison coachen und wurde dann auch entlassen. Dann gab es vergangenes Jahr, hatten die Chicago Blackhawks am Ende der Saison einen schwedischen Trainer, der war aber nur Interimstrainer. Also in meiner Liste ist Marco Sturm der 3. nicht nordamerikanische Trainer. Und weil diese Jobs hier in der NHL, das ist so ein bisschen so ein Old Man's Club, wie es jahrelang in der Fußball-Bundesliga der Fall war. Hier kommen nur Kanadier und Amerikaner ran. Und wenn man bei dem einen Verein entlassen wird, dann fängt man ein Jahr später gefühlt bei dem anderen wieder ein. Es sind irgendwie immer wieder dieselben Namen. Und da ist Marco Sturm jetzt ein Neuling mit 47 Jahren. Und er ist halt wirklich auch ein europäischer Neuling, ein deutscher Neuling, auch wenn er, wie er sagt, sich nicht so fühlt, weil er im Vergleich zu dem angesprochenen Finnen und auch Tschechen nicht direkt aus Deutschland kam, sondern er sagte auch, die sehen mich gar nicht als Europäer hier, weil er schon so lange hier ist. Er ist 96 oder 97, ist halt als Spieler hierher gekommen in die Liga, hat 15 Jahre hier gespielt, ist dann ja zurück nach Deutschland gegangen, hat bei den Kölner Haien seine Karriere beendet, ist dann Bundestrainer geworden mit Silber in Pyeongchang. 2018 Sensationssilber, möchte ich sagen, sicherlich dann auch einer breiteren Öffentlichkeit bekannt geworden, also außerhalb der Eishockey-Bubble in Deutschland. Und dadurch, sagt er, sind viele Türen ihm hier geöffnet worden in der NHL, war dann 3 der 4 Jahre lang Assistant Coach bei den LA Kings, zuletzt dann 3 Jahre lang hat er das Ontario Reign, also das Farmteam der Kings betreut und hat dann wirklich gesagt, ja, jetzt fühle ich mich ready. Und also der ist nicht wie damals der Tscheche und der Finne, sage ich mal, oder andersrum, wenn der jetzt direkt von den Kölner Haien oder vom EV Landshut, wenn er da Coach gewesen wäre, dann wäre er nicht in die NHL gekommen. Das muss man auch sagen. Also der hat sich wirklich hier seit fast 30 Jahren ein Netzwerk aufgebaut und deshalb gilt er für viele als, ja, weiß ich gar nicht als was, aber auf jeden Fall sagt er, die sehen mich hier nicht als Europäer oder als Deutschen. Aber für mich oder für die deutsche Bubble, glaube ich, selbst Leon Dreisandl, Montag gab es einen Zoom-Call mit ihm, der sagte, ja, fürs deutsche Eishockey ist das natürlich überragend. Und ich muss ehrlich sagen, Jens, ich weiß gar nicht, was aus deutscher Sicht, nicht nur Eishockey-Sicht, sondern auch Sportsicht, überragender oder historischer ist. Das, was Leon Dreisandl seit Jahren hier abreißt in der Liga, auch an individuellen Auszeichnungen, oder das, was Marco Sturm jetzt gelungen ist.
Wie sagen, also zu Leon kommen wir gleich und zu den Oilers natürlich auch. Aber haben die Amerikaner kapiert, dass er Marco Sturm heißt oder sagen sie Marco Sturm? Wie wird Marco
Sturm? Ja, Sturm. Aber die Amis scheren sich ja sowieso ein Dreck. Also wie die Leute hier ausgesprochen werden. Das ist wieder, ich weiß noch, Timo Selanne, der berühmte Finne. Nee, warte mal, wie hatten Sie das? Wir sagen Timo Selanne, ne? Ja.
Ja, genau.
Timo
genau.
Selanne. Richtig, siehst du, da habe ich schon so amerikanisiert, weil ich so oft hier gehört habe. Und die haben immer Timo Selanne gesagt oder wie auch immer. Also um die richtige Aussprache kümmert sich so ein Amerikaner ja eigentlich gar nicht. Aber jetzt fällt mir ein, worauf ich noch zurück wollte mit Marco Sturm oder Marco Sturm. Weil du fragtest, ist das ein großes Ding hier? Also ich habe das jetzt während des Training Camps, war ich öfter vor Ort und da habe ich das denen halt erzählt, was das aus deutscher Sicht bedeutet, also meinen amerikanischen Kollegen, ne? Das haben die gar nicht so gesehen, weil die sehen den gar nicht jetzt als deutschen Coach, sondern das ist eher so der ehemalige Bruins-Spieler, der jetzt hier Trainer geworden ist. Ne? Also was ich das dann erzählt habe, ne, was das bedeutet und dass er so und so ist, halt der Dritte, er ist nicht ein Nordeuropäer, da sagt, aha, okay, ja, aber so haben die ihn von Anfang an gar nicht gesehen, also weil der halt schon so lange hier ist.
Okay, ja, gut, wenn du mit Leon gesprochen hast, ich habe so ein bisschen mitbekommen im Sommer auch so bei Twitter eben, dass es gar nicht so klar ist, wie lange Connor McDavid bei den Oilers bleibt. Ist das angesprochen worden, wie lange dieses Duo
bleibt?
Schauen, bitte.
Ja, nach seiner Meinung gefragt, aber Leon, was soll er dazu sagen? Ich meine, da wird sich, vielleicht weiß er es wirklich nicht, aber es ist natürlich auch klar, dass sich niemand in der NHL ausführlich oder ehrlich zur Vertragssituation Franchise-Spielers äußern wird. Also es ist vielleicht so ein bisschen überraschend, weil wir alle dachten, naja, Leon hat letztes Jahr, ich weiß gar nicht, war es Ende August unterzeichnet, also in der verlängert, ne? 8 Jahre in der Sommer, in der Offseason noch und alle dachten, naja, das macht der Connor McDavid jetzt auch. Und war ja eher noch so die Frage, na, die werden sich doch bestimmt letztes Jahr schon abgesprochen haben oder nicht, so nach dem Motto, okay, Connor, ich verlängere dieses Jahr und du dann nächstes Jahr. Ich meine, die sind wirklich nicht nur geniale Mitspieler und Superstars, die sind auch Freunde. Also und wenn es noch eines Beweises dafür gebraucht hätte, wie eng die beide sind, also Connor und seine Frau waren ja auf Leons Hochzeit in der Provence Anfang August und die beiden Familien sind dann anschließend, haben gemeinsame Flitterwochen verbracht. Also, und ich verbringe ja die Flitterwochen nicht mit irgendjemandem, den ich nur absolut nicht ausstehen kann. Ich habe gelesen, warum es jetzt bei Connor McDavid so ein bisschen vielleicht länger dauert als erwartet, dass er so ein bisschen die Fühler raussteckt. Naja, will ich mich hier wirklich 8 Jahre binden, wenn wir vielleicht noch unser Meisterschaftsfenster nur noch 2-3 Jahre offen ist. Ne? Also könnte man da nicht auch sagen, okay, pass auf, ich unterschreibe jetzt erstmal für 2 oder 3 Jahre, mache einen sogenannten Bridge-Deal und verlängere dann nochmal für 8 Jahre, aber in dieser Zeit möchte ich dann bitte auch den Stanley Cup gewinnen. Aber es ist natürlich, sage ich mal, das ist so self-inflicted wounds, sagt man hier, ne? Also, weil in Florida wäre das vielleicht kein großes Thema, in Dallas auch nicht oder in North Carolina, aber in Kanada bei den Edmonton Oilers, wenn der, oder wenn das Jahrhunderttalent, der wirklich das Gesicht der Liga der vergangenen Jahre, in seine letzte Saison geht bei einem Verein, ohne vorzeitig verlängert zu haben, wenn dieser Mann am Ende des Jahres eventuell Free Agent werden könnte, dann ist das in Kanada morgens, mittags, abends und auch mitten in der Nacht ein Gesprächsthema. Und zwar so lange, bis er unterschrieben hat oder bis er weg ist. Das wissen die Oilers natürlich auch. Da wird's auch, das kann man auch niemandem übel nehmen, finde ich, jedes Mal bei jeder Trainingseinheit, nach jedem Spiel, wird es Fragen geben. Wenn die Oilers schlecht starten, hat das mit der ungewissen Zukunft von Connor McDavid zu tun. Wenn sie gut starten, hey Connor, ihr seid doch super gestartet, warum verlängerst du nicht jetzt? Also da wird's immer, das ist einfach so, das ist der Nationalsport da. Und das wäre ja in Deutschland genauso, wenn ein, keine Ahnung, ich war ja gerade der beste deutsche Fußballer ist, aber wenn da die Vertragssituation ungeklärt ist, mit so einem, sag ich mal, Warten, und ich weiß ehrlich gesagt nicht, es liegt ja was, an wem es jetzt wirklich liegt. Also ich glaube, bei Connor McDavid habe ich nicht das Gefühl, dass es bei ihm am Geld liegt. Er weiß, dass er der Beste ist, aber er ist auch, und dass er wahrscheinlich mehr verdient, als er bekommt. Aber ich glaube, er ist so ein bisschen dann auch so eine Art Nowitzki, wenn er sieht, okay, ich könnte hier für 1-2 Millionen weniger spielen, aber dadurch bekommen wir eine Mannschaft zusammen, die auch in den nächsten Jahren Chancen auf den Titel hat, dann nimmt er wahrscheinlich einen Hometown Discount. Aber wie gesagt, solange du diese Frage unbeantwortet lässt in einem Land wie Kanada, öffnest du damit die Tür oder lässt die Tür immer offen für Fragen zu der Situation, und das könnte natürlich auch schon eine große Distraction, eine große Ablenkung sein oder ein Störfeuer in dieser Saison, und in der du ja eigentlich dachtest, ja, Connor McDavid verlängert im Sommer und dann ist Ruhe. Dann wissen alle Bescheid. Dreiseitel bleibt bis 2033, Connor McDavid bis 2034.
Okay. Then let me close on this one. Ein anderer Kanadier, von dem ich jetzt gehört habe, dass er möglicherweise doch kein lifelong Penguin bleiben könnte. Wie gibt's überhaupt, ist Sidney Crosby überhaupt noch auf dem Radar von der General Eishockey Bubble, oder ist Pittsburgh einfach so schlecht gewesen die letzten Jahre und ist Sidney Crosby jetzt regressed to the mean, dass einen das nicht mehr aufregt? Weil auch das habe ich gehört, dass die Möglichkeit bestünde, dass er eben noch irgendwann mal in einem anderen Trikot spielen würde als in jenem der Penguins.
Also er geht jetzt in seine, es ist die 20. oder ich glaube, es ist die 21. Saison. Er hat 2005 ist er in die Liga gekommen. Und
er hat. Dass du das weißt, das macht.
Das ist ja einfach. Also das ist er zusammen mit Ovechkin damals. Aber das lag daran, dass ja Jahr zuvor der Lockout war. Also diese beiden Generational Players sind im selben Jahr, ich glaube sogar am selben Abend damals, irgendwann Anfang Oktober 2005 in die Liga gekommen. Der hat aber nach wie vor mehr als, auch letzte Saison noch wieder, mehr als einen Punkt pro Spiel gehabt. Und das gab's, habe ich neulich gerade gehört bei NHL Radio, meine ich noch nie, dass einer 20 Jahre lang im Schnitt mehr als einen Punkt pro Partie produziert. Er ist jetzt gerade im August 38 geworden. Und es ist leider, finde ich, schade für ihn, weil er, dieser hochverdiente Mann, geht in eine Saison, wo er weiß, auch in dieser Saison werden wir keine Chance haben, in die Playoffs zu kommen mit den Pittsburgh Penguins. Es geht nur darum, in der Metropolitan Division, die Penguins, werden die siebte oder werden die achte?
Okay.
Und wenn du sagst, ist das noch ein Thema, dann frage ich mal, nimm mir den General Manager, der zur Trade Deadline nicht gerne einen Sidney Crosby zu seinem Playoff-Kader hinzufügen würde. Mhm. Natürlich ist das immer noch jemand. Und ich finde, selbst der härteste Pittsburgh Penguins-Fan, der seinen kompletten Rücken mit Sidney Crosby tätowiert hat, der müsste es diesem Franchise-Player doch gönnen, dass der zum Ende seiner Karriere, und ich weiß nicht, also dies ist nicht das letzte Jahr, im Gegensatz zu Anze Kopitar von den LA Kings, der gesagt hat, das ist mein letztes Jahr, der muss einem Sidney Crosby das doch gönnen, weil das nimmt ja nichts von dem weg, was er für die Penguins erreicht hat. Er hat sie zu 3 Stanley Cup Siegen geführt, in 4 Finals gespielt für die Penguins. Die ganzen Rekorde hat er mit den Penguins aufgestellt. Aber selbst der härteste, der most diehard Penguins Fan muss diesem Spieler doch gönnen, dass er zum Ende seiner Karriere hin nochmal eine Chance hat, um den Stanley Cup mitzuspielen. Und diese Chance hat er in Pittsburgh nicht, die hatte er die vergangenen Jahre nicht, die hatte er in diesem Jahr nicht. Und deshalb glaube ich, dass jeder Pittsburgh Penguins-Fan es verstehen würde, wenn Sidney Crosby sagt, liebe Leute, ich hatte eine grandiose Zeit, ich mach's wie Marc-André Fleury, ich gehe jetzt nochmal woanders hin und der schreibt dann in ein paar Jahren nochmal für einen Tag bei den Penguins, damit ich als Penguin retiren kann. Ja. Genau, ne? Ich weiß, ich werde hier die Straße nach mir benannt werden, da wird irgendwann eine Statue errichtet werden, aber ich hätte gern, so viel Anspruch habe ich an mich, so viel Drive habe ich noch. Ich möchte nochmal meaningful, also wichtige, bedeutende Spiele im Mai und im Juli spielen. Und ich sehe das halt hier nicht. Und ich weiß, hier wird die nächsten 5, 6 Jahre einfach nichts passieren. Deshalb no hard feelings. Aber ich würde noch gerne nochmal woanders hin. Weil, wie gesagt, er hat Pittsburgh ja zur Meisterschaft geführt. Und ja, da kannst du ihm doch nicht böse sein. Der hat doch alles erreicht da, was damals, ne, also er kam ja auch als dieses Future Face of the League und das Gesicht der Franchise Player. Er hat doch alle Erwartungen erfüllt, übererfüllt. 3 Titel, mehr als Mario Lemieux nach Pittsburgh geholt. Und deshalb, wenn er diesen Wunsch denn hat, ich weiß ja gar nicht, ob er so einer ist, vielleicht sagt er ja auch, du, weißt du was, ist alles okay für mich, weil ich möchte nur für Pittsburgh spielen, nie ein anderes Trikot tragen. Ich habe meine Meisterschaft hier geholt, kein Problem, wenn ich jetzt so ende hier und meine Saison künftig auch dieses Jahr oder nächste Saison, übernächste Saison halt Ende April schon vorbei ist, dann ist es halt so. Aber wenn er den Wunsch äußern sollte, nochmal woanders hinzugehen, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass weder der GM noch der Besitzer noch irgendwelche Fans ihm deshalb böse sind oder eine künftige Statue dann mit dem Schriftzug Verräter beschmieren werden.
Ich meine, Heiko ist der Wahnsinn, liebe 12 Hörer da draußen. Und wer jetzt nicht begeistert auf den Start der NHL-Saison schaut, dem ist nicht zu helfen. Danke, Heiko. Pause in der Big Show 729.
Grüße, Harren Bertelow, live aus Kitzbühel und ihr hört Sportradio 360.
Geht's. Herrschaften, ist die Big Show 729 und die Baseball Playoffs 2025 sind schon in vollem Gange. Es ist Mittwoch früher Abend, in dem wir aufnehmen. Es ist ein Spiel in der Wildcard Series jeweils gespielt und über die Fabulous New York Metropolitans zu sprechen, freue ich mich, dass zum einen eine Leitung ist vom SED, wir hören ihn schon, Tom Heberlein. Servus, Tom.
Servus.
Und der Matthias Ondracek. Man kennt ihn aus verschiedenen Kanälen. Servus, Matthias.
Servus, Jens. Freut mich.
Lass mich mit dir anfangen, Matthias. Ich glaube, du warst hier am Start. Tom war auch am Start, als ich gesagt habe, dass man Steve Cohen hätte erzählen sollen, dass Juan Soto nicht pitchen kann. Und kann man es wirklich darauf reduzieren, dass die Mets einfach zu lange mit Noah McLean gewartet haben, ihn zum Big Club zu bringen? Tong, okay, da war ein bisschen shaky, aber auch ein guter Pitcher, dass sie zu lange an den alten Pitchern festgehalten haben? Oder muss man dem Front Office einfach einen Vorwurf machen, dass sie es nicht geschafft haben, wenigstens einen zuverlässigen Starting Pitcher vor der Saison zu verpflichten?
Wer soll anfangen?
Matthias, bitte. Matthias, fang an.
Also ja, wir haben es ja schon ein bisschen vor der Saison beschworen. Das Pitching ist halt durchaus wichtig, ne? Und man sieht es bei ganz anderen Organisationen, die viel mehr Starting-Pitching investiert haben in Starting-Pitching, dass einfach auch Verletzungen dazukommen. Und das war natürlich bei den Mets wieder beides der Fall, ne? Das Pitching war dünn und dann haben sich die Leute verletzt und dann ging es so nach dem Oyster-Break richtig bergab. Und ja, und man kann ja weder Juan Soto noch Pete Alonso oder Francisco Lindor dann einen Vorwurf machen, denn die haben ja wirklich auch überragende Saisons gespielt in der Offense. Also ja, ich würde schon sagen, man sollte sich mal Gedanken machen, ob nicht Pitching vielleicht ein bisschen wichtiger wäre in Zukunft.
Aber ich würde noch ein bisschen weitergehen. Ich finde, bei den Mets hast du unabhängig von dieser Pitching-Nummer halt das Problem gehabt. Die Leute, die in der Offense gut waren, sind in der Defensive schlecht. Die Leute, die in der Defensive gut sind, sind in der Offense schlecht. Ich finde, der Kader von den Mets war relativ unausgewogen, was das angeht. Und dann musst du halt auch mal gucken, die haben sich halt dermaßen oft selber ins Knie geschossen, weil einfach auch die Basics nicht gestimmt haben. Also Ich glaube, der Mendoza hat sogar irgendwann mal gesagt, also wenn wir es jetzt nicht endlich mal schaffen, unsere Fehler, die wir schon gemacht haben, mal abzustellen, dann kommen wir nicht weiter. Und da hat er, finde ich, schon nicht ganz unrecht. Und noch eine andere Sache muss ich dazu sagen. Ich glaube, was vielleicht auch ein bisschen unterschätzt worden ist, ist, dass sich die Dynamik im Clubhouse ein bisschen geändert hat. Letztes Jahr hatten sie ja ein bisschen so eine Wohlfühlphase dann, da mit diesem José Iglesias auch und diesem Song da, diesem OMG. Dann hatten sie auch letztes Jahr ein bisschen so einen, ja, so ein Zündholz in diesem Jesse Winker, der in diesem Jahr ja praktisch gar nicht gespielt hat. Also da waren ein paar so, das sind alles nur Kleinigkeiten, aber da waren ein paar so Dynamiken, ein bisschen so eine Dynamik im Clubhouse, die letztendlich ja dann auch dazu geführt hat, dass die am Schluss relativ gut rausgekommen sind. Und das war in diesem Jahr auch nicht der Fall. Also ich finde, da sind viele Sachen zusammengekommen, warum das nicht funktioniert hat.
Da gebe ich dir absolut recht. Clubhouse-Geschichte, wenn man letztes Jahr sieht, dass es wirklich funktioniert hat und das dann schon ein bisschen auseinanderzusprengen, du hast José Iglesias erwähnt und ja, jemandem wie Juan Soto dann halt so einen Vertrag zu geben und Peter Alonso währenddessen im Wartestand zu lassen, auf jeden Fall spielt das auch eine große Rolle.
Und bei Juan Soto muss man halt auch sagen, das ist halt nicht so ein relaxter Typ, wie es vielleicht Francisco Lindor ist. Sondern Juan Soto ist ja jemand, der super professionell ist, der im Tunnel ist, der, das kann man ihm ja gar nicht vorwerfen. Aber das ist halt nicht so ein Clubhouse-Typ, der dann auch mal einen netten Spruch macht oder der mal versucht, die Stimmung ein bisschen aufzulockern. Das ist Juan Soto halt nicht. Das ist ein Vollprofi, der konzentriert sich auf sich, auf das, was er tun muss. Aber der ist jetzt nicht so der mit den anderen Leuten da jetzt mordsmäßig interagiert, gell? Ja.
Darf man den Mets, Matthias, ein kleines bisschen zugutehalten, dass sie sich mit Max Scherzer und Justin Verlander so teuer die Finger verbrannt haben und im letzten Jahr hat sie einigermaßen gut funktioniert, fast mit demselben Pitching-Staff, dass darf man ihnen das wenigstens zugutehalten, dass sie es halt noch ein Jahr anders probiert haben?
Ja, ich meine, was heißt zugutehalten? Ich kann mir das relativ entspannt anschauen, da muss ich die Mets-Fans fragen, ne? Die sind ja auch, werden ja auch immer ungeduldiger letztendlich und mit den Millionen, die da investiert werden, also ich weiß nicht, wie gut die Stimmung da dann letztendlich jetzt ist im Winter.
Also ich bin Mets-Sympathisant, kein Fan. Tom?
Ja.
Wer für Max Scherzer und Justin Verlander, die nicht miteinander ausgekommen sind, wenn sich da jemand erinnern kann, so viel Kohle ausgibt, die sind natürlich gebrannt.
Ja, das ist schon klar, dass die gebrannt sind, aber wenn du so viel Kohle hast wie Steve Cohen, kannst du ja dir schon mal die Finger verbrennen. Also ich meine, man darf ja trotz allem nicht vergessen, Leute, die hatten einen Etat von 340 Millionen Dollar. Ne? Also da wär's jetzt dann auf 5 oder 6 Millionen Dollar hin oder her auch nicht mehr angekommen. Ne? Aber allein schon, wenn du diese Summe dir vorstellst, ich glaube, wer war die zweiteuerste? Waren das die Yankees oder die Dodgers? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber da waren ja irgendwie 50 Millionen dazwischen. Also völlig irre.
Ja. So. Ja. Gehen wir ein paar Meter Luftlinie, Matthias, weiter in die Bronx, wo ja auch diese Geschichte war, das gesagt hat, naja, also die Basics stimmen nicht. Aaron Boone hat das auch gesagt, wir machen einfach zu viele Fehler beim Base Running, beim Fielden. Aber dann haben sich die Yankees doch am Riemen gerissen. Hätten beinahe noch die Division gewonnen, haben aber gestern Abend jetzt keine massive Überraschung, wenn Garrett Crochet auf dem Mount steht für die Red Sox, aber haben dieses erste Spiel verloren. Muss der Yankee-Fan als solcher, und klar, zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung steht es vielleicht schon 1-1 oder aber steht 0-2, sind die Red Sox der schlimmste Gegner für die Yankees, den sie in dieser Situation jetzt haben könnten?
Ja, wahrscheinlich schon. Ne? Also die Red Sox, die Yankees, die Geschichte, glaube ich, die kennt jeder auch nicht so eingefleischte Baseball-Fan. Und ja, also es war halt auch eine taffe Division. Ne? Die Yankees haben einen krassen Schlusssport hingelegt und da alles versucht. Aber die Blue Jays haben sie ja dann gerade noch so geschafft. Und das war natürlich, gab den Ausschlag, da kann man den Yankees jetzt auch nichts vorwerfen. Ja, jetzt hast du halt so diese internen American League East Playoffs. Ich finde es ja persönlich sehr spannend, aber ja, die Red Sox könnten da auf jeden Fall zum Stolperstein für die Yankees werden oder geworden sein. Aber genau, nach Spiel 1 Garrett Crochet, auch wenn Max Fried natürlich das Pendant dann bei den Yankees auch nicht zu verachten ist, aber ja, also es ist ein einkalkulierter Loss, würde ich sagen, in Crochet, aber ja, mal sehen, wie es dann weitergeht.
Ja, weil die Red Sox, die Yankees haben eine ganz schlechte Bilanz gegen die anderen Playoff-Teams, die am Start sind. Die Yankees haben es in diesem Jahr wieder mal geschafft, gegen die schwachen Teams zu gewinnen, viel zu gewinnen, hoch zu gewinnen, aber gegen die besseren Teams nicht. Und nur, bevor du, Tom, darfst, wir haben im Playoff-Picture, nur weil Matthias das auch anspricht, der Sieger von Yankees gegen Red Sox trifft in der ALDS dann auf die Toronto Blue Jays, also auch selbe Division. Und dann haben wir in der American League noch Detroit gegen Cleveland, wo Cleveland einen unfassbaren Endspurt hingelegt hat und Detroit noch überholt hat. Und da trifft der Sieger auf Seattle. Tom, du bist allerdings mehr auf der rechten Seite, an der rechten Seite des Tableaus interessiert. Und ich sag jetzt mal grundsätzlich, die San Diego Padres wünscht sich keiner, nee. Aber dennoch haben die Cubs das erste Spiel gewonnen. Wie happy bist du? Wie ist die Aussicht?
Also ich gebe ganz offen zu, ich habe mir das Spiel ja gestern angeguckt.
Ja, bitte.
Und war echt überrascht, muss ich sagen. Also Matthew Boyd, also Starting Pitcher der Cubs, war ein bisschen shaky, aber da ist es halt dann, ja, da ist es dann halt auch so, er hat halt einfach eine brutal gute Verteidigung hinten drauf, ne? Also Dansby Swanson als Shortstop, Nico Hörner am Second Base, also da so und auch Pete Crow Armstrong da Centerfielder. Also was das so in die Mitte oder da über den Shortstop rausgeht, die haben ihm tatsächlich schon ein bisschen salopp formuliert den A gerettet. Und dann war ich letztendlich auch überrascht, dass halt dass sie gegen ja wirklich gutes Pitching und vor allem der Bullpen von den Padres, würde ich jetzt mal behaupten, Matthias kann mir gerne widersprechen, aber ist, glaube ich, schon der Beste in den Playoffs. Und dass sie da dann noch einen Insurance-Run rausgeholt haben, das fand ich schon sehr bemerkenswert. Also ich hätte nicht gedacht, dass sie wirklich auch gegen gutes Pitching, vor allem auch gegen einen guten Bullpen, also gegen gute Relief-Pitcher, dass sie da so ein 3-1 sich rauswirken. Aber ja, jetzt standen sie dann erstmal gut da.
Low-scoring Game, Matthias, sowohl bei den Yankees, Red Sox, als auch eben bei den Cubs gegen San Diego. Und das, was Tom hier schildert, heißt das nach wie vor, dass Defense Championships gewinnt? Ich weiß, es ist früh in den Playoffs, aber ich hatte irgendwie den Eindruck in den letzten Jahren, dass doch die Offense die Playoffs gewinnt.
Ja, also erstmal muss ich noch sagen, ich weiß nicht, ob ihr es vorher noch gesehen hattet, ich sitze hier mit Padres T-Shirt, also ich habe mir das Spiel auch noch geguckt aus Interessen.
Dann sind wir die richtigen beieinander.
Und ich glaube, dass die Padres, die Cubs-Fans sich alle sehr gefreut haben, weil aus Padres-Sicht ist natürlich mit Nick Pivetta, der schon der mit Abstand stärkste Starter war, auf dem Mount, dann haben sie wirklich alles reingeworfen, was sie da im Bullpen haben, und da gebe ich dir recht, mir fällt auch kein besserer ein, und die haben sich ja wirklich nochmal zur All-Star-Break dann verstärkt im Bullpen, was eh schon das Prunkstück war. Also ich glaube, einen besseren Bullpen als den der Padres findet man nicht. Um dann auf deine Frage gleich überzuleiten, Jens, ja, also eigentlich würde ich schon sagen, Defense wins Championships, Offense wins Games. In den Playoffs letztendlich auch der beste Bullpen in der Vergangenheit, aber ja, bei den Padres, mal schauen, ob wir da Lügen gestraft werden, aber es ist auf jeden Fall, ja, eine total offene Serie, was das betrifft, und ja, letztendlich bisher wurde ja Pitching geprägt, bis auf vielleicht das Spiel der Dodgers gegen die Reds, was wir so gesehen haben letzte Nacht.
Ja, das hast du ja auch bei den Yankees gestern gesehen. Ich meine, unabhängig davon, dass man darüber diskutieren kann, ob man Max Fried so früh rausnimmt, wie sie es getan haben. Aber dann ist der Bullpen natürlich sofort komplett implodiert. Und da schaust du natürlich echt schlecht aus als Manager, gell?
Wie? Ja, das ist, da kann man dann auch nicht viel tun, ne?
Ja.
Um zu den Padres nochmal kurz zurückzukehren. Aber bei denen habe ich den Eindruck, der Owner ist sehr spendierfreudig, Matthias. Die bewegen wirklich was. Juan Soto war ja auch für eine kurze Weile dort. Die bieten ihren Fans was. Wie dringend muss in San Diego gewonnen werden? Und zwar die World Series, die sie ja noch nie gewonnen haben. Ich weiß, 98, da habe ich in den USA gelebt. Da haben sie sich nicht Kevin Brown ausgeliehen für eine Zeit als überragenden Pitcher. Da waren sie dann in der World Series, haben aber keine Chance gegen die Yankees gehabt. Aber wie dringend muss in San Diego tatsächlich mal gewonnen werden?
Naja, also die Fans kommen ja noch in Scharen, ne? Das ist ja auch das, was die Padres, glaube ich, ausmacht, dass wirklich die Stimmung im Petco Park überragend ist. Ich war selbst leider noch nicht da, muss ich unbedingt machen. Man hört nur Gutes drüber und ja, Zuschauerzahlen sind da, also das sind so ganz weit vorne, weil natürlich das eine unglaubliche Euphorie ausgelöst hat in den letzten Jahren, was AJ Preller auch mit dem Geld, das ihm zur Verfügung gestellt wird, macht. Ne? Er ist einer der aktivsten General Manager. Sorgt dafür Action jedes Mal zur Trade Deadline und ja, also die Padres sind ja in ihrem Fenster, in dem sie auf jeden Fall das endlich schaffen wollen oder zumindest erstmal in die World Series zurückzukehren und dann vielleicht den ersten Titel zu holen. Das wollen ja dann immer viele. Ist natürlich auch in der Phase, in der es in der National League West nicht ganz so leicht ist. Ja. Aber ja, ich weiß nicht, inwiefern man muss in San Diego. Die Fans sind ja da schon einiges gewöhnt, was Misserfolg auch betrifft. Aber ja, die Zuschauer werden irgendwann, wenn man dann das Zeitfenster nicht nutzt, wahrscheinlich wieder ein bisschen weniger werden. Das könnte ich mir vorstellen.
Tom, der Sieger trifft auf den Divisional Rival der Cubs. Also wer bei Cubs gegen San Diego gewinnt, spielt gegen die Milwaukee Brewers.
Ja.
Fun while they lasted oder tatsächlich das beste Team in der National League?
Ja, wir haben es ja lustigerweise jetzt schon in den vergangenen Wochen ein paar Mal über die Brewers gehabt. Ich versteige mich mal ein bisschen zu der These, dass es den Brewers vielleicht nicht gut tut, dass sie jetzt erstmal Pause haben. Man hat in den letzten Jahren ja schon gesehen, dass Mannschaften, die einfach weiterspielen können oder müssen, je nachdem wie man sieht, in den Playoffs, dass die einfach in einem Rhythmus bleiben. Ne, die Brewers haben jetzt, glaube ich, 6 Tage Pause oder so. Das läuft dann ungefähr so auf die Länge vom All-Star-Break hinaus. Und wenn du mal guckst, wie Mannschaften, die vorm All-Star-Break, wie die Chicago Cubs, gut waren und danach erstmal ein bisschen ins Schleudern gekommen sind, ich glaube, das tut den Brewers nicht gut.
Okay, das heißt
ich jetzt
also,
mal so.
Ja, das sagst du einfach so. Das heißt also, auf der anderen Seite, bitte, Tom.
Ich glaube ganz einfach, wenn, es ist ja auch so, die Mannschaft, auf die Brewers treffen, die kommt ja auch mit einer gewissen Euphorie, weil sie die Wildcard Series gewonnen hat. Gut, die Wildcard Series ist eine kurze Serie, es sind nur 3 Dinger. Jetzt dann in der Division Series hast du Best of 5. Aber die kommen halt mit einem Schwung oder wie der Amerikaner und wir ja mittlerweile auch gerne sagen, mit einem Momentum. Und die Brewers müssen das halt erst wieder aufbauen. Die haben, wie gesagt, die haben eine zweite Halbsaison gespielt, sind am Schluss auch ein bisschen, ja, nicht mehr so gut gewesen. Von den Voraussetzungen her ist es natürlich the team to beat, ist völlig klar. Aber sie müssen erst ihr Betriebssystem halt auch einfach erstmal wieder hochfahren. Ja.
Okay.
Deswegen.
Das heißt, ja.
Ja.
Verstehe ich völlig deinen Punkt. Das heißt aber im Umkehrschluss, Matthias, dass die Los Angeles Dodgers, von denen ja viele vor der Saison gesagt haben, Alter, das schaut nach einem Jahrhundertteam aus, die sind jetzt nur als drittbestes Team der National League in die Playoffs gekommen. Die Phillies sind auch noch vor ihnen. Aber Shohei Ohtani hat einfach mal im ersten Spiel nicht nur einen, sondern 2 Homeruns rausgeklopft. Nach Toms Theorie würde das also möglicherweise für eine Titelverteidigung sprechen. Matthias, isn't it?
Ich weiß nicht, ob Tom das so weit jetzt gehen würde, aber ich bin da nämlich grundsätzlich schon bei ihm, dass Teams, die dann lange Pause haben und vor allem lange schon auch die Division dann schon im Griff hatten und wo der Druck ja nun mal ein bisschen abfällt, dass die benachteiligt sind. Da haben uns die Dodgers selbst ja letztes Jahr ein bisschen Lügen gestraft, dass sie dann den Titel ja gewonnen haben. Aber ja, also auf der Strecke sind auch immer noch die Philadelphia Phillies, ne? Also das ist ein schwieriger Gegner. Also ich weiß nicht. Ich glaube nicht an die Dodgers Titelverteidigung, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich sehe da wirklich auf dieser Seite des Baumes eher die Phillies. Und ja, wer auch immer sich in der Wildcard Series jetzt durchsetzt, denke ich, wird leider die Saison der Brewers beenden, wenn ich das mal so frei aussagen
darf. Ja, gut. Damit könnt ihr beide leben dann. Da habt ihr beide noch Hoffnung jetzt und ja, Tom.
Hoffentlich hört keiner mit und dreht uns in der Strick raus.
Ja, das ist ja immer so, wenn man sich so weit aus dem Fenster lehnt, aber
ja, klar. Ja,
will ja auch ein bisschen Spaß machen.
Gut, ich muss natürlich fairerweise dazu sagen, meine Theorie, die ich da gerade aufgestellt habe, stimmt natürlich nicht immer. Also letztes Jahr war es jetzt so, Ne, die Yankees waren, mussten nicht in die Wildcard Series gehen. Die Dodgers mussten nicht in die Wildcard Series gehen. Beide haben die World Series erreicht. Also, das ist jetzt natürlich schon eine gewagte Theorie, die ich da habe. Aber zumindest die Mets sind damals ja aus der Wildcard Series gekommen und bis in die Division Series gekommen. Also insofern, ja, ich finde die Leute, die oder die Mannschaften, die in der Division Series, in der Wildcard Series spielen, haben schon die Chance, relativ weit zu kommen, weil sie einfach ja im Flow sind.
Naja, und wenn man dann einen Pitcher hat wie Scuba für die Detroit Tigers, das wird dann wird vieles einfacher.
Aber da hast du halt auch nur einen.
Ja, das ist wahr.
Da hast du halt auch nur einen und das funktioniert halt, glaube ich, auch in erster Linie in so einer Wildcard Series. Da hast du nur 3 Spiele. Aber in Best of 5 oder Best of 7, da kann es dir passieren, dass er kein zweites Mal zum Einsatz kommt, gell?
Ja, ein zweites Mal dann schon, Best of 5. Aber so, pass mal. Also ich möchte euch noch Folgendes sagen. Wer sich das offizielle Postseason-Picture auf der Seite der Major League Baseball anschaut, MLB.com, sieht dann, dass dieses Postseason-Picture presented by Adobe ist. Damit ist aber noch nicht genug. Die World Series ist presented by Capital One. Die ALCS und die NLCS sind presented by Lone Depot.
Mhm.
Und die NLDS und die ALDS sind presented by Booking.com.
Ja.
Das waren noch Zeiten, als auf den Baseball-Trikots keine Sponsoren waren, als auf diesen Baseball-Picture, Postseason-Picture, als das einfach nur das Raster war. Aber ich warte noch drauf, dass bei den US Open dann auch die dritte Runde vom Tennis Channel präsentiert wird und so weiter und so fort.
Und du darfst ja übrigens auch nicht vergessen, dass seit letztem Jahr in den Playoffs auf den Helmen unsere lustige Arbeitskleidungsfirma aus Hessen. Strauß, ja.
Wirklich, Engelbert Strauß
genau, auf dem Helm.
Engelbert Strauß, also nur Strauß, also links und rechts, damit man es auch von beiden Seiten sieht, aber seit letzter Saison war eine Riesendiskussion letzte Saison. Zum ersten Mal Werbung auf den Helmen.
Ist an mir vorübergegangen, aber als österreichischer Fußballfan weiß ich natürlich, dass man auf dem Hintern werben kann, dass man auf den Socken werben kann. Alles ist möglich.
Ja.
Ganz kurz noch, Matthias, bevor wir let you both go, aber bei dir noch die Frage, du warst bei den Baseball-Europameisterschaften.
Ja.
Was haben wir versäumt? Die wir nicht aufgepasst haben.
Manche kennen ja vielleicht noch ein paar ehemalige MLB-Spieler, da haben die Holländer mit Didi Gregorius und Jonathan Scope geglänzt, unter anderem. Das waren so die Highlights. Und aus deutscher Sicht, ja, wir haben gesehen, dass die deutsche Mannschaft ein klasse Turnier gespielt hat, leider als Gruppensieger im Viertelfinale Italien bekommen hat, der europäischen Baseball auskennt. Schlechtmöglichste los als Gruppensieger natürlich, der 10-malige Europameister. Und ja, deswegen war das ein bisschen unglücklich, aber grundsätzlich haben wir eine starke Performance der deutschen Mannschaft gesehen, die dann am Ende auf Platz 5 geendet hat. Und ja, da freuen wir uns dann schon in 2 Jahren, wenn das Ganze dann in Regensburg und zu Hause stattfinden wird.
Hast du, ich weiß, Jaden Agassi war nicht dabei, aber hast du den schon mal werfen sehen, Matthias?
Ja, ich war ja damals in Tucson und habe ihn da werfen sehen.
Ja.
Und, ja,
nicht gut seitdem, genug für Deutschland.
Ja, seitdem ist dann auch viel passiert. Ne? Man spielt eine Saison in Deutschland, die natürlich die Spieler immer mehr im Fokus stehen, des Bundestrainers, was ja auch gut so ist. Und ja, es war ja jetzt auch kein Geheimnis, dass er jetzt nicht so geglänzt hat, wie man sich vielleicht erhofft hatte. Und ja, letztendlich ist das auch immer die Möglichkeit, jungen deutschen Spielern die Chance zu geben und die in Europa eben spielen. Deswegen, es muss nicht heißen, dass wir Jaden Agassi nie wiedersehen, aber er war nicht dabei.
Alles klar. Da bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei euch beiden. Danke Matthias Ondarczyk, danke Tom Heberlein. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 729.
Hallo, hier ist Gerhard Samoff von Schalke 04 und ihr hört Sportradio 360.
And now for something completely different.
The remains of the week. Was ist übrig geblieben in dieser Woche? Fangen wir mal mit dem größten Thema an. Das ist das Einzelradrennen, finde ich, bei der Weltmeisterschaft. In Ruanda war es über 5000 Höhenmeter. Und wir haben ja letzte Woche, oder ich habe letzte Woche mit Christoph Leuchtenberg drüber gesprochen. Und für den Christoph war, für Leuchte war Remco Evenepoel eigentlich der klare Favorit, weil der ausgeruht da hingekommen ist, was ihm in diesem Einzelzeitfahren so einen glatten Sieg gegeben hat. Für Remco, wo er ja Tadej Pogacar überholt hat und Tadej dann nicht mal eine Medaille gewonnen hat, sondern nur Vierter geworden ist. Woraufhin Tadej dann wohl irgendwie gesagt hat, hold my beer, jetzt drehen wir das Ganze um, und ich glaube, es waren 66 Kilometer vorm Ziel weggefahren ist. Ich habe leider die entscheidende Szene verpasst, weil natürlich am Sonntagnachmittag so viel los war. Ryder Cup ist, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt noch nicht losgegangen, aber man muss Prioritäten setzen. Ich weiß gar nicht, was meine andere Priorität war. Tennis könnte sein. Irgendwas Tennis. Ja doch, ich glaube, Zverev hat gespielt. Naja, jedenfalls fährt Pogacar dann weg und hat relativ schnell eine Minute Vorsprung. Und in der Verfolgergruppe ist aber dann Evenepoel, der eine Woche davor im Zeitfahren so klar besser war. Es ist Skelmose drin, den ich jetzt sicherlich falsch ausgesprochen habe, aber der ein exzellenter Radfahrer ist. Und Ben Healy, der dann am Ende Dritter geworden ist. Evenepoel ist Zweiter geworden. Und das ist natürlich jetzt für mich eine ganz spannende Frage. Warum in Gottes Namen haben es die drei mit dem Zeitfahrweltmeister eben nicht geschafft? Also Pogacar ist natürlich kein Nasenbohrer, wenn es ums Zeitfahren geht. Aber warum haben die zu dritt es nicht geschafft, dass sie da näher dran gekommen sind? Haben die zu wenig zusammengearbeitet? Spannend. Ich meine, ich feiere Pogacar natürlich. Das weiß jeder der 12 Hörer und innen und draußen und überhaupt. Aber das finde ich schon spannend, dass der dann weggefahren ist. Ist ja zweimal Weltmeister geworden. Johannes Aumüller hat in der SZ dann ja drüber geschrieben. Also es ist mittlerweile ja so, dass Pogacar zu viel gewonnen hat. Er wird ja gern, also der Johannes schreibt, dass er der erfolgreichste Radfahrer aller Zeiten ist. Ich weiß nicht, ob Eddie Merckx das so gerne hört. Hat viermal die Tour gewonnen, aber hat eben auch diese Monuments gewonnen, die ja zum Beispiel Lance Armstrong völlig wurscht waren. Und ich feiere ihn. Pogacar, weil er einfach Spaß macht, weil er immer was probiert. Selbst in dem Jahr, ihr werdet euch alle wahrscheinlich dran erinnern, letzte Etappe Tour de France, er hat keine Chance mehr gehabt zu gewinnen. Vingegaard hat die Tour gewonnen gehabt, aber auf der letzten Etappe, und er ist kein Sprinter, aber rauf und runter der Champs-Élysées, da fährt er dann einfach mal vorne weg. Das feiere ich sehr. Kann natürlich sein, dass in 5, 6, 7 Jahren man mal drauf kommt, dass nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist, aber Das wollen wir nicht. Jetzt vermuten. Und so viel zum Radsport. Nächstes Thema, und das ist ein ganz hartes Thema. Da müssen jetzt alle stark draußen bleiben. Aber klar, wenn man in München wohnt und von den Bayern gewissermaßen gelangweilt ist, aber das stimmt ja auch gar nicht, weil irgendwie schaue ich den Bayern jetzt dann doch fasziniert gerne zu, weil es ist einfach eine gute Fußballmannschaft und hat gute Leute drin und sorgen halt schon dafür, dass ja, dass internationale Spieler, die man sonst nicht sehen würde, nach München kommen. But anyway, der TSV 1860 München. Man sollte mal Piet Fink anrufen, der aber darüber nicht sprechen mag. Mit Recht natürlich. Die haben mal wieder den Trainer gewechselt. Und das ist so Wahnsinn. Wer in München wohnt, kriegt das natürlich mit. Nach den ersten 3, 4 Spielen, ja, Aufstiegskandidat Kevin Volland ist zurück, alles wird super. Und jetzt hat eine Münchner Tageszeitung, die nie, aber wirklich nie irgendwie positive Schlagzeilen anbietet, schreibt dann Löwen am Abgrund. Ja, okay, so schnell geht's. In München. Das wäre ein spannendes Thema gewesen, aber das ist natürlich für Restdeutschland nicht so wahnsinnig spannend. Sonst irgendwas? Tennis kommt jetzt gleich. Tennis, ein Interview mit Justin Engel. Da danke nochmal Stefan Hempel für die Vermittlung, der ja auch dabei sein wird. Aber in Sachen Tennis hätte man natürlich schon auch ein, zwei Worte verlieren können zu den Turnieren in China und in Peking und in Tokio. China läuft ja gerade mit Shanghai. Man hätte zwingend was sagen können und müssen über den Auftritt von Zverev gegen Medvedev. Zverev, Kraft und Einfalls und ratlos ein bisschen. Ich glaube echt, dass er mal überlegen sollte, jetzt eine Pause zu machen. Ich weiß schon, diese Six Kings, die er da spielen wird, das ist so unmenschlich viel Geld, die wird er ganz sicherlich nicht absagen. Aber danach muss man mal schauen, ob er wirklich in Wien spielt, dann in Paris und dann ATP Finals, also Davis Cup. Ich hoffe sehr, dass er spielen wird, Davis Cup, aber fehlt mir ein bisschen die Fantasie. Aber natürlich hätte man dann auch über Sinner gewinnt in Peking. Medvedev geht gegen Tien im Halbfinale ein wie eine Primel. Aber natürlich der geilste Spieler ist Alcaraz. Ich als Alcaraz-Ultra, ich traue mich das zu sagen und ich schäme mich nicht, es zu sagen. Also wenn man Alcaraz zuschaut und dann nicht stehend vorm Fernseher sich das gibt und nicht dabei klatscht, dann hat man Tennis nie geliebt. Also das letzte Spiel, das er gegen Nakashima, also wo er dann den Sieg klar gemacht hat, spielt er 4 unfassbare Punkte. Allein der erste Punkt zum 15-0, wo er gegen seinen Lauf zuerst den Ball bekommt, den Ball erreicht, mit der Rückhand dann aber einen Cross spielt, der Nakashima komplett überrascht, grandios, und dann im Finale wieder gegen Taylor Fritz, der zugegebenermaßen am Ende dann lädiert war, am linken Oberschenkel. Aber im allerletzten Spiel bietet er einfach mal drei Stops an. Fritz hat sich echt gewehrt, ist nach 2-5 nochmal rangekommen, nach 4-5. Also, das wäre sicherlich auch ein Thema gewesen. Stefan Hempel hat es ja kommentiert, dass man mit dem Stefan hätte besprechen können. Aber ist liegen geblieben. Vielleicht wird das in Form eines Dailies nachgeholt. Ja, und dann haben wir noch die ganze Thematik NBA. Die wollte ich mit Sepp eigentlich besprechen, Sepp Dumitru. Wir waren auch verabredet, aber der Sepp ist gerade unterwegs und Sepp, vorbildlicherweise ist er mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs in Abu Dhabi. Allerdings ist öffentliche Verkehrsmittel in Abu Dhabi offenbar schlechter als ihr Ruf. Also wir sind einfach in dieser Woche nicht zusammengekommen, um ein bisschen über die NBA zu plaudern, über die Idee von Dennis, dass er mit Braunschweig Meister werden könnte und wollte, haben wir auf nächste Woche verschoben. Noch ist ja nichts passiert. Jetzt aber zum Tennis mit Justin Engel und mit Stefan Hempel.
Hi, hier ist Britta Steffen und ihr hört Sportradio 360.
Also ich sitze jetzt hier mit Stefan Hempel und mit Justin Engel. Schön, dass ihr Zeit habt. Justin, du wirst morgen deinen 18. Geburtstag feiern. Jetzt hat Holger Rune in München 2 Autos gewonnen und er wurde immer gefragt, wie fahren sich die Autos? Und Rune hat immer gesagt, keine Ahnung, weil ich habe keinen Führerschein. Du wirst morgen 18. Wie ist deine Planung hinsichtlich Führerschein?
Nee, also es wird auch schwierig mit dem Autofahren. Als Tennisspieler ist immer schwierig, Führerschein zu machen. Ich lerne natürlich, versuche alles, aber ich habe leider bis jetzt noch keine Zeit gefunden, Führerschein zu machen. Deswegen, aber ich bleib trotzdem hartnäckig dran und irgendwann wird natürlich mal ein Führerschein kommen, wenn ich mal die Zeit dafür finde.
Du hast ja schon Erfahrungen gemacht auf der großen Bühne, da warst du in Hamburg zum Beispiel dabei, wo es einen Fahrtservice gibt. Wie ist das auf Challenger-Tour? Geht man da zu Fuß vom Hotel oder gibt es da auch einen Fahrtservice?
Ich habe das Glück, dass ich keinen Führerschein bis jetzt noch brauche, weil ich werde überall hingefahren. Ist immer Shuttle-Service bei jedem Turnier, deswegen ist es bis jetzt gar nicht so ein wichtiges Thema, aber trotzdem, klar, ich lerne immer noch, gebe alles dafür und schauen wir mal, vielleicht finde ich irgendwann die Zeit und mache meinen Führerschein.
So ein Geburtstag ist ja, also in unserem Alter, wo Stefan und ich sind, gern auch ein bisschen eine Gelegenheit, Bilanz zu ziehen. Wie ist das letzte Jahr für dich gewesen, das Tennisjahr 2025, vielleicht noch mit Rest 2024?
Traumjahr, also auf jeden Fall ein Traumjahr. Ich habe in Hamburg gegen Jan-Lennard Struff gewonnen in der ersten Runde beim ATP 500. Dann habe ich Rasendebüt gehabt und auch gleich mal da gewonnen, die erste Runde. Und dann noch gegen Michelsen gewonnen. Ja, es war auf jeden Fall
unfassbar. Und dann noch Davis Cup nominiert. Ja, also auf jeden Fall bis jetzt ein mega Jahr und kann es kaum erwarten, wie es nächstes Jahr wird.
Stefan, du bist ja kein unbeteiligter Beobachter, aber wie ist da dein, du verfolgst den Tenniszirkus schon so lange, hast Thomas Muster trainiert, das wissen die wenigsten.
Ich war mal auf der Bank gesessen in der Bundesliga, das muss man schon präzisieren. Also, ja. Ich mag ihn sehr gerne, das ist mein Idol.
Ja, natürlich, meines auch, Entschuldigung, als Steirer muss es so sein, aber wenn du es das Jahr von Justin einordnen würdest, wie fällt dein Fazit aus?
Ja, wir sind echt super zufrieden, weil er halt auch so den kontinuierlichen Schritt nach vorne macht, ne? Und es kommt alles so, er hat manchmal ein bisschen Glück, ne, im Davis Cup, dann ist er dabei. Dann steht es 3-0, dann kann er spielen. Dann trifft er auch noch auf einen Junior, der auch schon auf Grand-Slam-Ebene gut gespielt hat und so. Vieles passt auch rein. Auslosungen sind auch immer ganz cool. Ne? Also das ist ein guter Mix. Gegen Wawrinka dann mal zu spielen, mit dem sich zu unterhalten. Justin hat es ja angesprochen. Ich meine, wir waren alle sehr neugierig und waren uns nicht ganz sicher, wie er auf Rasen spielt. Ne? Waren bis zuletzt auch ein bisschen offen dafür. Machen wir es oder machen wir es nicht? Gehen wir nochmal auf Challenger spielen Sand, ja, weil da viele Turniere sind und er auf Sand im Rhythmus ist. Und dann hat er aber gesagt, er hat richtig Bock auf Rasen zu spielen und das hat uns echt viel Spaß gemacht, muss man sagen. Ne? Also es war ein Riesenerlebnis, in Stuttgart mit dabei zu sein, diese überragenden Matches. Also eigentlich muss man sagen, Traummatch gegen Mickelson gespielt. Besser kannst du.
Gegen Duckworth. Ja. Duckworth ist kein Nasenbohrer.
Ja, das war ein Kampfmatch und das finde ich bei Justin auch ganz cool. Er hat halt verschiedene Arten auch zu spielen. Ne? Wenn er sich spürt, wenn er einen Flow hat oder so, dann geht's mal ein bisschen eleganter auch zur Sache und so. Dann kann er auch mit Variablen auch spielen. Aber er ist halt ein unheimlicher Kämpfer. Ne? Sein Idol Rafael Nadal schaut immer nach vorne. Er hat das, was hinter ihm liegt, auch echt schnell vergessen. Es gefällt mir besonders gut bei ihm. Und er ist echt eine Kampfmaschine. Ja. Und das Körperliche ist halt auch was er wirklich gut entwickelt. Also unheimlich fleißig. Ne? Also er hat eigentlich immer Tennis auf 1 und das ist halt das Wichtigste für ihn, dass er dran bleibt. Ja. Und hat eine gute Balance zwischen seinem Privatleben und dem Sport auch irgendwie gefunden. Und jetzt Top 200, das ist genau das, was wir wollten.
Genau.
Und jetzt geht's noch um die Next Gen Finals. Ne? Da sieht's auch nicht so schlecht aus. Das sind so die kleinen Etappen. Ne? Grand Slam war jetzt dabei bei den US Open. Ich finde, es kommt nicht zu viel auf einmal. Immer mal wieder so ein Highlight.
Genau.
Und dann geht's wieder in die Mühle auf Challenger, na, dann muss man sich wieder ein bisschen hinten anstellen. Der Mix passt gut und er ist topfit, das ist immer das Wichtigste beim Spieler, ne? Also dass er keine Verletzungen hat.
Genau.
Ja.
Stefan spricht Andrei Sakamoto, hat, glaube ich, der Australian Open oder glaube ich, gewonnen, oder?
Bei den Junior,
genau, so. Und du hast aber darauf verzichtet in diesem Jahr, obwohl du, wenn man jetzt mal dein spielerisches Vermögen anschaut, wärst du wahrscheinlich als Favorit hingekommen, egal wohin. Warum, wie ist die Entscheidung gefallen, dass du jetzt eben kein Junior Grand Slam mehr spielst in dem Jahr?
Ich fand schon immer die Herrentour, für mich war es immer schon das Wichtigste, bei den Herren einfach zu spielen. Also ich habe jetzt nie so großes Wert drauf gelegt, bei den Junioren irgendwas groß zu reißen, sondern mein Ziel war immer, oder mein Endziel, dass ich bei den Herren gut spiele, nicht bei den Junioren. Deswegen war ich jetzt nicht bei den ITF Junioren, bei den U18 jetzt nicht so erfolgreich, war jetzt nicht Top 30, Top 20, ich glaube meine beste Rangliste, weiß ich gar nicht, Top 60. Aber ich habe einfach mein Ding weitergemacht, Fitness gemacht, einfach Positives gesehen und einfach Schritt für Schritt mich an Herrentennis angepasst. Und ja, und es lief gut und kann es kaum erwarten, weiter bei den Herren so mitzuspielen und, was heißt mitspielen, zu gewinnen. Und ja, genau.
Letzte Woche hast du Orléans gespielt, hast gegen Collignon einen super ersten Satz gespielt, den du auch gewinnen kannst. Und es geht jetzt dieses Race, du hast ja angesprochen, Stefan hat es angesprochen, nach Cheddar. Wie wichtig ist dir das? Also es ist ja sehr wahrscheinlich, dass Mancic da nicht spielen wird, dass Tien nicht spielen wird. Also im Großen und Ganzen bist du eigentlich drinnen. Ich könnte mir vorstellen, dass du dich natürlich direkt qualifizieren möchtest. Ist das von Beginn an ein Ziel gewesen in dem Jahr?
Es kam eigentlich zustande nach dem Match gegen Struff. Da habe ich mir gedacht, ja, jetzt ist es möglich, da, weil es gab viele Punkte fürs Match und deswegen habe ich dann gedacht, ja, jetzt Next Gen, das ist mein Ziel für Ende des Jahres, das will ich erreichen. Ja, genau, da ging es eigentlich so los.
Und Stefan, Justin wäre erst der zweite Deutsche. Sascha hat damals ja nicht gespielt, weil er schon für das echte ATP-Final fehlt. Also ich finde schon, das ist ein Schritt, der bemerkenswert ist.
Ja, also vor allem musst du ja dazu sagen, er kann da noch 2 Jahre spielen. Ich glaube, sie haben es jetzt geändert. Ne? Es ist jetzt dann irgendwie U20, also es war ja lange Zeit U21, jetzt wird es 20, da kann er noch 2 Jahre nochmal spielen. Ne? Und da sind auch gute Jungs mit dabei, mit denen er sich, also ich habe immer das Gefühl, wenn er sich mit den Jungs battelt, ne, ob das ein Max Weber ist im Training auch oder so, wenn man die mal trifft oder jetzt sagt, Okamoto oder so, das ist für ihn nochmal was Besonderes, ne? Landaluce und solche Jungen, weil die sprechen eine Sprache, ne? Das ist ein Unterschied, ob du gegen Wawrinka spielst, der über 40 ist, ja, oder auch so ein Sina oder so, mhm. ja. Da schaut er schon ein bisschen hin, was machen die, ja, was mache ich? Und wenn man dann da geballt beim Turnier nur gegen die spielt oder so, das ist schon ein schönes Kräftemessen. Und er hat jetzt schon in New York ein bisschen was gemacht für das Turnier. Also die planen auch so ein bisschen, aber will es, glaube ich, schon selber wuppen. Ne? Hat jetzt noch ein paar coole Turniere, Challenger, geht's jetzt weiter, gibt's viele Punkte auch zu machen und so. Und er hat eine Topform. Ich glaube, dass es auch so ohne Absagen sogar schaffen kann.
Okay, das war natürlich unheimlich stark. Wenn Stefan schon anspricht, Vergleiche mit Federico Sina, schaust du auch auf andere Leute, auf die, die es relativ oder sehr schnell geschafft haben, so wie ein Joao Fonseca, der jetzt in dem Jahr, jetzt ist er, glaube ich, Top 50 oder 35, was er gerade ist, vergleicht man sich da automatisch? Bist du ungeduldig, weil du denkst, okay, Fonseca hat das relativ schnell geschafft, das könnte ich auch eigentlich.
Ja, also ich, man, sagen wir mal so, ich schaue jetzt nicht so extrem drauf. Ich meine, jeder hat seine eigene Entwicklung, jeder hat sein eigenes Tempo, wie er sich entwickelt. Deswegen, ich will einfach mein Bestes geben auf dem Platz. Ich will einfach der beste Tennisspieler sein, der ich sein kann. Und wenn es mal früher kommt, umso besser. Wenn es mal ein bisschen später kommt, auch nicht schlimm. Aber wie schon gesagt, ich habe ein Endziel und das ist die Nummer 1 der Welt werden. Und ja, deswegen.
Darauf angesprochen. Ich habe da ein Quali-Spiel bei den US Open gesehen und Justin kommt raus und da sind ein paar deutsche Fans dort und machen ein Selfie mit dir. Und der eine Zuschauer zeigt auf dich, sagt, das ist die nächste Nummer 1 der Welt. Ja, das müsst ihr euch merken. Nach einer Niederlage für dich, ich meine, hakst du das sofort ab oder baut dich das ein bisschen auf? Weil ich meine, Nummer 1, besser geht's nicht. Das ist Erwartungsmanagement schwierig.
Ja, natürlich, ich meine, klar war ich erstmal ein bisschen down nach dem Match da, aber ich finde sowas toll, wenn Leute sowas zu mir sagen. Es ist, ja, es gibt mir schon einen Push und es ist sehr motivierend und ich finde es auch schön, dass die Leute so positiv über mich denken, ja.
Okay, gib uns.
Ja, ich muss was eins mal sagen, weil das ist so ein typisch deutsches Phänomen, ne? Du hast immer eigentlich den Druck so, ne? Er hat den Druck gar nicht so, weil er genießt es total. Ja. Also ich finde immer so diese große Bühne, die kannst du ja auch genießen, ja? Und man sieht auch bei ihm im Spiel, er ist unheimlich früh reif, finde ich, im Match, weil er bei den Big Points unheimlich gut agiert. Das zeigt eigentlich, aus was für einem Holz er auch geschnitzt ist, ne? Also den Mut zu haben, in engen Situationen auch das beste Tennis auszupacken und nicht den bekannten Eisenarm. Ich kenne bei ihm überhaupt keinen Eisenarm. Ich habe noch nie eine Situation bei ihm gesehen, im Match, wo ich gedacht habe, er steht jetzt irgendwie 5-beide Einstand und er macht einen Doppelfehler. Also aus Nervosität. Ja. Klar kann der mal einen Doppelfehler machen, verstehst du, was ich meine? Und das ist eigentlich die beste Eigenschaft neben dem ganzen Talent, das er mitbringt. Also körperlich und taktisch gibt's immer wieder was zu tun. Also das ist ja gar keine Frage. Da ist er fleißig, taktisch sowieso, ja, weil das Tennis bleibt ja nie stehen. Ja. Also man merkt ja gerade, weil Sinner gegen Alcaraz, wie kann man die wieder schlagen und so, da musst du wieder neue Gedanken haben. Djokovic ist das Paradebeispiel. Der hat immer wieder dazugelernt. Da muss er auch noch deutlich dazulernen, weil er geht oft auf den Platz und spielt halt, ja, und meistens ist halt von seinem Talent her schon so viel dabei, dass er eine gute Chance hat. Wenn er aber noch cleverer wird, dann wird er noch in bessere Positionen kommen. Aber diese Geschichte mit irgendwie, Mensch, Vergleiche mit Boris und der war doch auch so jung beim Davis Cup oder so. Ich glaube, ihm freut es, wenn er das als Thema kriegt oder so, aber diese Vergleiche, die hinken natürlich auch, ne, war eine andere Zeit. Ne? Boris hat zu einer ganz anderen Zeit Tennis gespielt. Was soll man sagen? Das Spiel vom Becker kannst du mit dem vom Engel gar nicht mehr vergleichen, ja. Und ich finde, dass diese Einstellung, die er mitbringt, Sachen zu genießen, zu sagen, hey, ich freue mich, wenn ich einen guten Gegner bekomme. Er freut sich über ein besseres Los mehr als gegen einen No-Name zu spielen. Mhm. Das ist eine coole Einstellung, ja. Also er ist diesbezüglich, was den Sport angeht, schon eine Rampensau. Also das, okay. Was Tennis angeht, ja.
Und nie ist die Bühne größer für eine Rampensau als im Davis Cup. Kannst du mal beschreiben, ich weiß schon, jetzt in Tokio war die Hütte vielleicht nicht ganz voll, aber es ist was Besonderes für Deutschland, Davis Cup zu spielen. Wie war denn die Woche für dich? Und dann, gut, du hast gewonnen, einen Haken dran, überragend, aber die ganze Woche insgesamt.
Ja, die Woche war unmenschlich. Das war wirklich, wir waren so super als Team. Es hat so viel Spaß gemacht. Wir haben mal abends was gemacht, draußen mal irgendwas. Und auch das Match an sich, das war für mich total was Neues. Es war so laut, das habe ich noch nie so erlebt. Ich habe auch nicht mal so Davis Cup mal angeschaut, also im Live, sondern nur im Fernsehen. Ja, ja. Und ich habe echt nicht gedacht, dass es so laut sein kann. Deswegen war es echt was Besonderes und musste auch erstmal reinkommen, aber habe mich gut da so mich gut verhalten auf dem Platz und ja, es lief gut und zum Glück habe ich einen Punkt geholt für Deutschland.
Das heißt, wenn Kohle anruft und sagt, fahr doch mit nach Bologna, ich meine, da musst du wahrscheinlich nicht zweimal überlegen, sagst alles andere ab.
Ja, da muss ich nicht zweimal überlegen, nee.
Tschüss,
gehört. Nee, bisher habe ich noch nichts gehört, aber ich bin sehr gerne dabei.
Überhaupt keine Frage.
Oder er ist in Bergamo übrigens. Challenger parallel zum Davis Cup in Bologna wäre Bergamo.
Ist das europäisch?
Ja, ist relativ nah. Ich glaube, du bist in eineinhalb Stunden oder so, glaube ich.
Ja, also ja. Wenn Lothar Mann ist, ist er da.
Genau.
Ist er da. Justin, viel über Tennis. Jetzt hast du neben dir einen Mann sitzen, der mit dem ersten FC Nürnberg in einer Art und Weise verbunden ist, wie wenige andere.
Ja.
Wie schaut's bei dir aus? Hast du irgendwelche Präferenzen, was einen Fußballclub angeht? Was ist deine zweite Sportart?
Also meine zweite Sportart war schon immer Basketball. Aber durch das, dass ich jetzt so wenig Zeit habe und ich so viel zu tun habe, habe ich jetzt echt wenig mit anderen Sportarten zu tun gehabt. Jetzt, ich habe jetzt keine andere Sportart wie Basketball oder Fußball angeschaut. Aber klar, zum Beispiel Nürnberg, wenn Nürnberg spielt, da will ich natürlich immer, dass sie gewinnen und da bin ich natürlich da. Auf jeden Fall Fieber für die ist ganz klar, ja.
Ich habe ihn da mitgenommen, ich habe alles probiert. Ja. Kurz vor Weihnachten habe ich gesagt, wir gehen ins Stadion.
Ja.
Miro Klose kennengelernt.
Genau. Miro Klose kennengelernt.
Das muss doch einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen
ja,
haben.
Ja, das stimmt.
Tolles Bild. Miro geschenkt bekommen übrigens. Ja.
Von Miro Klose, ja, persönlich. Ja. Ja, genau. Mit JE noch drauf. Also, das war echt mega. Also, ja.
Stefan, wie lange wird es Miro Klose noch geben beim ersten FC Nürnberg?
Oh, das ist echt ein Wechselbad der Gefühle. Das Bochum-Spiel fand ich super. Ich finde, die Hauptaktien hat eigentlich nicht er, muss man wirklich sagen, sondern das Management. Also was da in den letzten Monaten wieder passiert ist, ja, Transferfenster musste Jordi Schatzi Alexo alleine bestreiten. Hausgemachte Problematik, muss man sagen, weil wenn du einen Rebbe rausholst, musst du einen guten Ersatz holen. Und Rebbe war gut, der hat im Transferwinter unheimlich viele Millionen für den Club generiert und da gab es keinen Nachfolger. Also so, jetzt waren sie im Transferfenster im Sommer relativ auf sich allein gestellt und haben dann probiert, mit ein paar Transfers das Ganze zu wuppen und sind sie gemerkt, okay, es reicht nicht. Dann nochmal nachgelegt nach dem Janda-Abverkauf und Abgang. Jetzt ist der Kader gut, aber zu groß und es müsste eigentlich Klose jetzt eine Vorbereitung bekommen. Mit den Spielern, die er jetzt erst bekommen hat. Der hat jetzt eine neue Mannschaft hingestellt bekommen. Gegen Bochum war es super, jetzt gegen Hertha war es wieder, obwohl sie wieder leider von einem Schiedsrichter benachteiligt worden sind, klar einen Elfmeter nicht bekommen haben, aber so ist der Club halt. Ich glaube, dass jetzt wird es wirklich kritisch, weil jetzt auch dann die Länderspielpause kommt. Düsseldorf Auswärtsspiel ist wirklich jetzt schwer, weil wenn sie das verlieren, dann kommt die Länderspielpause, dann musst du als erster FC Nürnberg schon auch nachdenken, ob du einen neuen Impuls gibst.
So, Fußball, schau wie tief er drinnen ist.
Ja.
Ja, wie geht's für dich weiter, Justin, jetzt die nächsten Wochen? Jetzt bist du hier mal erst mit Kohle gerade trainiert. Ist sicherlich auch wichtig. Was steht als nächstes an?
Ja, nächste Woche spiele ich wieder einen Challenger in Frankreich. Es ist in Rouen, ist in der Nähe von Lyon. Ja, dann
Olbia?
Also Olbia, genau. Olbia ist in Sardinien, 125er Challenger. Und ja, und dann spiele ich jetzt erstmal die ganzen, oder vielleicht noch Wien. Das ATP 500. Vielleicht in der Quali bekomme ich eine Wildcard, ist noch nicht klar, aber vielleicht.
Edwin Föhr, sehr muss man sagen, also ist auch begeistert, hat er in Mallorca dann auch die Wildcard bekommen, nachdem Stuttgart so gut lief und so, also die haben schon ein Auge auf ihn geworfen, muss man auch sagen, tolle Unterstützung.
Ja, auf jeden Fall, ja, ist mega, ja. Und ja, und dann danach halt wieder die Challenger, genau.
Und wie wichtig wird es für dich dann sein, jetzt als abschließende Frage, dass du dann mal Zeit hast, also dass du eine Off-Season hast, wo du vielleicht auch mal 2 Wochen kein Tennis spielst oder gibt's das bei dir nicht, 2 Wochen kein Tennis spielen?
Eine Pause gibt's auf jeden Fall nicht, aber ja, es ist schwierig, so als so einen jungen Spieler wie mich so eine richtige Off-Season zu machen, weil wir müssen Turniere spielen, wir müssen schauen, dass wir nach vorne kommen und so. Das ist halt immer schwierig. Wir brauchen Punkte und
Urlaub heißt das Wort übrigens, das ist eher gerade.
Ach so, Urlaub. Ja, klar. Ja. Urlaub.
Machst du schon?
Nee, das ist Urlaub, gab's noch nie. Nee, also Urlaub. Naja, aber das ist ja nicht so, dass ich liebe Tennis. Ja? Deswegen ist es ja für mich. Ich sehe es ja nicht als Job. Sondern ich mache es sehr gerne und wenn ich noch Matches gewinne, dann umso besser noch und nee, also ich liebe den Sport, deswegen, ja, also es gibt keine 2 Wochen Urlaub, gibt's nicht.
Besser kann es nicht mehr werden. Danke Stefan, ja, danke Justin. Gerne. So, that concludes the Big Show 729 Sportradio 360. Morgen höchstwahrscheinlich der Anchorman, am Sonntag ganz sicher Musikradio 360. Bis dann, wir hören uns.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!